Die Botschaft, Jesus Christus derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, wurde gepredigt am 4.6.1963 in Tucson, Arizona, USA. Diese Botschaft wurde von Stefan Hake übersetzt. Gott segne dich, vielen Dank. Es ist sehr schön, heute Abend hier zu sein. Ich habe mich sehr auf diese Zeit gefreut. Wir sind vor etwa 6 Monaten in eure schöne Stadt gekommen, direkt nach Weihnachten, und wohnen jetzt hier bei euch. Eines Tages, als wir mit Bruder Tony Stromae unterwegs waren, kam uns die Idee, dass es schön wäre, sich besser kennenzulernen, bevor wir abreisen müssen. Wir dachten, es wäre schön, hier einige Gottesdienste zu haben, uns alle zu versammeln und Gemeinschaft um das Wort Gottes herum zu haben. Viele dieser Brüder habe ich vorher schon getroffen. Ich habe einige ihrer Gemeinden besucht und überall ein herzliches Willkommen verspürt. Ich finde es großartig, dass wir uns alle an diesen wenigen Abenden versammeln können, um Gemeinschaft um das Wort Gottes herum zu haben. Wir vertrauen darauf, dass es ein großer Erfolg wird, zur Ehre Gottes und zur Auferbauung der Sache, für die Jesus gestorben ist, nämlich, dass er eine Gemeinde ohne Flecken und Runzeln haben wird, wenn er wiederkommt. Wir repräsentieren keine bestimmte Organisation. Wir sind überkonfessionell, um uns mit jedem Christen zu versammeln, damit wir diese Gemeinschaft miteinander haben können. Wir werden für die kranken Menschen beten. Sehr oft, wenn man es erwähnt, für die Kranken zu beten, dann sagen sie, das ist ein göttlicher Heiler. Nein. Ich glaube, es gibt nur einen, und das ist Christus. Manchmal wird einem das angehängt, ein göttlicher Heiler zu sein, nur weil man für die Kranken betet. Ich glaube nicht, dass das Beten für Kranke einen Menschen zu einem göttlichen Heiler macht, genauso wenig wie das Beten für die Verlorenen jemanden zu einem göttlichen Retter macht. Wir wissen also, dass wir weder ein göttlicher Retter noch ein göttlicher Heiler sind. Wir glauben, dass all diese großen Segnungen, deren wir uns als Christen erfreuen, auf Golgatha durch den Sohn Gottes, Jesus Christus, erkauft worden sind. Wir glauben, dass er um unserer Übertretungen willen verwundet wurde. Um unserer Missetaten willen wurde er geschlagen. Die Strafe für unseren Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen wurden wir geheilt. Das alles ist in der Vergangenheitsform. Gott hat es für uns auf Golgatha getan. Als Christen haben wir das Recht zu diesen Segnungen, die er uns erkauft hat. Deshalb kann kein Mensch den anderen retten. Andernfalls hätte Jesus nicht sterben müssen. Doch als Jesus auf Golgatha starb, hat er die Sündenfrage für immer erledigt. In der Minute, als er starb, wurde jeder Mensch und jedes Lebewesen auf der Erde gerettet. Der Preis wurde vollständig bezahlt. Er wurde so vollständig bezahlt, dass Gott dies als Wahrheit bestätigte. Das Einzige, was wir tun müssen, um dies zu empfangen, ist, es anzunehmen, es zu glauben und es anzunehmen. Aber ganz gleich, wie sehr er für unsere Errettung gestorben ist, wir selbst müssen es als unsere eigene persönliche Erfahrung, unser eigenes Verlangen annehmen. Wir müssen gerettet werden wollen und glauben, dass wir auf der Grundlage seines vergossenen Blutes gerettet sind, nachdem wir die Anforderungen der Bibel erfüllt haben. Ich glaube, dass die Bibel die vollständige Offenbarung von Jesus Christus ist. Ich glaube, dass Gott auch Dinge tun kann, die nicht in der Bibel stehen, weil er Gott ist. Aber solange wir es in der Bibel als Verheißung finden können, wissen wir, dass es wahr ist, denn das Wort ist immer wahr. Und deshalb glauben wir, dass er seine Verheißung einhält. Ich glaube, dass er allmächtig ist. Ich glaube, dass er unendlich ist. Da er unendlich ist, weiß er alles. Er kennt alle Dinge. 1 Million Jahre bevor es die Welt gab, wusste er, dass wir uns heute Abend hier versammeln würden. Wenn das nicht so wäre, dann wäre er nicht unendlich. Wenn er nicht unendlich ist, dann ist er nicht Gott. Wir glauben also, dass das Wort, diese Bibel, das Wort Gottes ist, daher kann die Seele jedem Abschnitt vertrauen. Das ist der einzige Weg, wie man Glauben haben kann, denn der Glaube muss eine Verankerung haben, er muss irgendwo verankert sein. Und nichts könnte zuverlässiger sein als das Wort Gottes, denn das Wort ist Gott, so lehrt es die Bibel. Wenn Gott hier also etwas sagt, kann ein Gläubiger alles, was er sagt, mit einem Amen unterstreichen. Er ist unendlich, allmächtig und allgegenwärtig. Er kann nicht das eine ohne das andere sein. Um Gott zu sein, muss er alles davon sein. Da wir selbst endlich sind, können wir dieses Jahr an etwas arbeiten und denken, dass wir es perfekt hinbekommen haben. Nächstes Jahr oder vielleicht schon morgen müssen wir unsere Meinung ändern. Dann ist es anders. Wir haben etwas Besseres gefunden, weil wir endlich sind. Doch er ist unendlich. Wenn er also ein Wort ausspricht, bleibt es für immer so. Es kann nicht verbessert werden. Es kann niemals zurückgenommen werden. Wenn Gott in irgendeiner Situation auf den Plan gerufen wurde und dann auf eine bestimmte Weise handelte, dann muss er für immer auf dieselbe Weise handeln, wenn er erneut auf den Plan gerufen wird. Denn wenn er anders handeln würde als beim ersten Mal, dann wäre etwas nicht in Ordnung. Es wäre nicht vollkommen, seht ihr? Dann hätte er beim ersten Mal falsch gehandelt, wenn er beim zweiten Mal anders handeln würde als beim ersten Mal. Seht, Gott hat dem Menschen im Garten Eden ein Heilmittel gegeben, dass er gerettet werden kann. Sie haben 6000 Jahre lang versucht, sein Heilmittel zu verbessern, aber sie schaffen es nicht. Er machte es auf der Grundlage des vergossenen Blutes eines unschuldigen Opfers und er hat es nie geändert. Wir haben versucht, die Menschen durch Bildung zu Christus zu bringen. Wir haben versucht, sie durch Denominationen zu Christus zu bringen. Wir haben alle möglichen Systeme ausprobiert, aber sie sind alle gescheitert. Es gibt nur einen Ort, an dem sich die Menschen auf einer gemeinsamen Grundlage versammeln und anbeten können, und das ist unter dem vergossenen Blut Jesu Christi. So ist es von Anfang an gewesen, denn er kann es nicht ändern. Es ist immer das Blut, das Blut. Und wenn wir heute denken, dass wir anders sind als die anderen und so weiter, dann funktioniert das einfach nicht. Wir müssen immer noch die Grundlage des vergossenen Blutes akzeptieren. Als Gott auf den Plan gerufen wurde, um einen Menschen zu heilen, heilte er ihn auf der Grundlage seines Glaubens. Und wenn er erneut auf den Plan gerufen wird, wird er den nächsten Menschen auf dieselbe Weise heilen, sonst hätte er falsch gehandelt. Wenn Gott einen Menschen einmal geheilt hat, weil er geglaubt hat, und der nächste Mensch ihn dann mit demselben Glauben anruft, ist Gott verpflichtet, ihm genauso zu helfen. Wenn nicht, dann sieht er die Person an und hat beim ersten Mal falsch gehandelt. Seht, zurück zum Wort, das glaube ich von ganzem Herzen. Wir erwarten, dass Gott große Dinge unter uns tut. Wenn wir von hier gehen, wollen wir, dass in dieser Stadt ein Segen zurückbleibt. Und ich weiß, dass ihr ein Segen für mich sein werdet, denn wo immer zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, hat er verheißen, dort zu sein. Wenn das nicht so ist, dann sind wir alle verloren und die Bibel ist falsch. Deshalb ist Jesus Christus jetzt hier. Wenn das nicht so ist, was predigen wir dann? Woran glauben wir dann? Seht ihr? Er ist hier. Wo immer zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Wir müssen also entsprechend handeln und glauben. Glauben, dass er hier ist und so handeln, wie wenn er hier ist. Und denkt daran, er beobachtet uns auch, wenn wir von hier gehen. Und wir vertrauen darauf, dass jede ungerettete Person während dieser Versammlungen gerettet wird. Wir vertrauen darauf, dass es in jeder dieser Gemeinden, die hier vertreten sind, von nun an keinen leeren Platz mehr geben wird. Und ich vertraue, dass hier in Tucson eine altmodische, von Gott gesandte Erweckung ausbrechen wird, die Tausende von Seelen in das Königreich Gottes führen wird. Ich glaube, das ist der Wille Gottes. Das ist heute Abend sein Verlangen. Und niemand kann das allein schaffen. Wir müssen alle zusammenwirken, zusammenbeten, in Einigkeit und im Geist zusammenstehen. Ja, betet dafür. Brüder haben mir erzählt, dass die Gemeinden vor dieser Versammlung Gebetstreffen abgehalten haben. Und dafür bin ich sehr dankbar. Wenn man sich auf diese Weise zum Gebet versammelt, verändert das die ganze Atmosphäre. Wir werden nicht versuchen, euch abends lange zu halten, denn ich weiß, dass ihr aus dem Haus müsst, um zu eurer Arbeit zu gehen. Wir werden also jeden Abend versuchen, euch früh zu entlassen, damit ihr am nächsten Abend wiederkommen könnt. Und dies ist nur ein kleiner Besuch, bei dem wir zusammengekommen sind. Wir haben nur die 4 Abende, glaube ich. Das ist, glaube ich, richtig. Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Jawohl, 4 Abende. Und dann enden wir hier in diesem Auditorium mit einem Frühstück für die Geschäftsleute am Samstagmorgen, zu dem jeder eingeladen ist. Nun, ich bin kein Fremder. Ich fühle mich nicht wie ein Fremder unter euch. Ich bin euer Bruder. Und so hoffe ich, dass ihr das auch für mich empfindet. Nun, bevor wir uns dem Wort nähern, wollen wir uns dem Urheber des Wortes nahen und unsere Häupter einen Moment zum Gebet beugen. Allmächtiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, der ihn von den Toten auferweckt hat und ihn all die Jahre am Leben erhalten hat, er ist für immer lebendig und regiert heute Abend in unseren Herzen und übernimmt die Kontrolle, um uns zu führen und uns zu leiten. Mögen wir uns alle seinem göttlichen Willen hingeben, damit er uns auf dem Weg führt, den er uns gehen lassen will. Wir danken dir, Vater, für diese wunderbare Gelegenheit, Jesus Christus den Menschen darzubringen als großen mächtigen Heiler, als großen Retter der Menschen, als den, der jedes Verlangen des Herzens stillt, der die Kranken heilt, den Verlorenen das Heil gibt, den kommenden König für die Heiligen. O Gott, inspiriere uns alle heute Abend. Ich danke dir für diese Männer, die Hirten der Herden in dieser Stadt, für diese Predigerbrüder, die überall in der Stadt ihre kleinen Außenposten haben, wo sie ständig spüren, wie der Geist Gottes auf den Wellen des Heiligen Geistes in ihre Mitte kommt und ihnen sagt, was sie tun müssen, wie sie die Schafe führen sollen. Und heute Abend schien es, Herr, während die Botschaft durch diese Wellen strömte, dass alle darin übereinstimmten, dass wir in diesem Gottesdienst zusammenkommen müssen. Nun komm, Herr Jesus. Wir danken dir für das Ramada Inn und dafür, dass es das Evangelium mit offenen Armen aufnimmt und uns in diesem klimatisierten Gebäude anbeten lässt. Vater Gott, wir beten, dass keine verlorene Person dieses Gebäude verlässt, ohne gerettet worden zu sein. Gewähre es, Herr. Wenn die Mitarbeiter dieses Gebäudes, dieses großen Ramada, nicht gerettet sind, beten wir Gott, dass du sie rettest. Heile die Krankheit hier. Möge es geschehen, dass Menschen in diesen Saal gehen und weinen unter der Kraft des Heiligen Geistes. Gewähre es, Herr. Wir sehnen uns nach diesen Dingen. Wir glauben, dass es dein göttlicher Wille ist, es uns jetzt zu offenbaren und uns deine Gegenwart zu zeigen, dass du hier bist und für immer lebst und immer bei uns bist. Segne uns in unseren schwachen Anstrengungen, möge der Heilige Geist zu uns kommen, mögen wir nicht unsere eigenen Gedanken denken, sondern unsere Gesinnung für die wunderbare Salbung seiner Gegenwart öffnen, damit wir seine Gesinnung erkennen, damit erfüllt wird, was in der Schrift geschrieben steht, lasst die Gesinnung, die in Christus war, in euch sein. Segne uns, Vater, und wenn wir heute Abend den Gottesdienst verlassen, mögen wir auf dem Weg nach Hause sagen, brannten nicht unsere Herzen, als er unterwegs zu uns redete, so wie es damals bei den ersten Zeugen der Auferstehung war, als Kleopas und sein Freund aus der Stadt zurückkehrten. Wir bitten darum, in Jesu Namen. Amen. Viele schreiben die Schriftstellen auf, die der Evangelist liest. Ich möchte heute Abend einige Verse aus der Heiligen Schrift nehmen und versuchen, sie auf meine einfache Art zu erklären, damit ihr Jesus Christus sehen könnt. Schlagt mit mir das 12. Kapitel und den 20. Vers des Johannesevangeliums auf, wenn ihr mir beim Lesen folgen wollt. Johannes 12, 20 und 21. Es waren aber einige Griechen unter denen, die zum Fest hinaufgekommen waren, um anzubeten. Die kamen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Und dann aus Hebräer Kapitel 13, Vers 8, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ich möchte dieses als Text nehmen, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Am Sonntagabend habe ich eine Gemeinde hier in der Stadt besucht, eine eurer schönen Gemeinden. Seit wir hier in der Stadt sind, habe ich versucht, so viele wie möglich zu besuchen und habe bei den Assemblies of God, den Baptisten, der Anderson Church of God und vielen anderen, die ich besucht habe, eine gute Gemeinschaft und Gastfreundschaft gefunden. Und in dieser Gemeinde stand dort auf der Kanzel als Schriftstelle Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das habe ich in den Versammlungsfeldzügen immer als Thema gehabt, denn ich glaube, dass das ganze Buch die Offenbarung Jesu Christi ist und dass er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Ich möchte gerne auf den Text aufbauen, meine Herren, wir möchten gerne Jesus sehen. Ich glaube, dass heute Abend jeder Mann und jede Frau hier damit übereinstimmt, dass diese Griechen unser aller Empfinden ausgedrückt haben. Sie hatten von Jesus gehört, jetzt wollten sie ihn sehen. Ich glaube, dass es keinen Menschen gibt, der die wunderbare Geschichte von Jesus Christus hören kann, ohne sich im Herzen danach zu sehnen, ihn zu sehen. Seht, es ist das Verlangen eines Gläubigen, ihn zu sehen, egal ob jemand klein, groß oder wie auch immer sein mag. Ich liebe ihn, ich möchte ihn sehen. Ihn, der mich gerettet hat und der für mich das getan hat, was er getan hat, ihn möchte ich sehen. Ohne Zweifel waren diese Griechen zum jüdischen Glauben übergetreten, denn wir sehen, es war das Passafest, an dem das Osterlamm geschlachtet wurde, und diese Griechen waren mit dabei. Die Griechen waren ein sehr hochbegabtes Volk. Sie waren weltweit führend in der Kunst. Sie waren wissenschaftlich sehr gebildet. Sie waren großartige Menschen. Zudem waren sie Gelehrte. Sie lasen viele Bücher. Dennoch war in ihnen etwas, im menschlichen Herzen ist etwas, das sich danach sehnt, etwas zu finden, das diesen großen Durst stillt. Habt ihr mal darüber nachgedacht, warum ein Mensch verkehrt handelt? Weil er versucht, den Durst zu stillen, den Gott in sein Herz gelegt hat, den Durst nach ihm. Und dann versucht er, diesen Durst mit den Dingen der Welt zu stillen. Aber dieser Durst wird nie gestillt werden, bis er von Gott selbst gestillt wird, bis er hereinkommen kann und diese große Sehnsucht und diesen Durst im Herzen des Menschen stillt. Es gibt im Leben eines Menschen so viele Dinge, die ihn nicht befriedigen können. Nichts anderes kann dies ersetzen, bis Gott seine richtige Position im Herzen eines Menschen einnimmt. Diese Griechen hatten zweifellos das Alte Testament gelesen und von dem kommenden Messias gehört und davon, wie er sein würde, wenn er kommt. Sie verlangten danach zu sehen, wie Gott sein würde, wenn er sich im Fleisch offenbaren würde, wie ein solcher Mensch aussehen würde, der so vollständig erfüllt sein würde, dass die Fülle der Gottheit in ihm wäre. Wie wird er wohl sein? Sie hatten von Jesus gehört, der den Anspruch stellte, diese Person zu sein, der Messias, auf dessen Kommen die Juden seit Tausenden von Jahren gewartet hatten. Gott selbst sollte in der Gestalt seines Sohnes Mensch werden, um zu bluten und zu sterben. Denn es gab keinen Menschen, der für den anderen sterben konnte, weil jeder von uns schuldig war. Ein Mensch konnte einen anderen nicht retten. Es musste jemand sein, der würdig war, und zwar nach den alten Gesetzen, die die Prediger kennen, ein Verwandtschaftserlöser. Gott musste ein Verwandter von uns werden, und er verließ sein Zelt. Gott, der große Jehova, kam herab und wurde Fleisch in der Gestalt seines Sohnes, damit Gott zum Ausdruck gebracht würde. Er war würdig und ein Verwandter von uns, damit er sterben konnte, um unsere Sünden hinwegzunehmen und um seine eigene Schöpfung zu retten. Oh, die Geschichte ist so großartig. Es gibt keine Möglichkeit, wenn man sich damit befasst, um es mit Worten richtig auszudrücken. Mit der menschlichen Zunge kann man diese Liebe nicht ausdrücken, dass Gott, der Schöpfer, herabkommt, um seine eigene Schöpfung zu retten. Diese Griechen waren durstig, sie hatten gehört. Der Glaube kommt durch das Hören und das Hören durch das Wort, so steht es in der Bibel. Im Hebräerbrief heißt es, der Glaube kommt durch das Hören und das Hören durch das Wort Gottes. Sie hatten gehört, dass da ein Messias sein wird, und jetzt kamen sie, um ihn zu sehen. Sie kamen, um diese Person zu sehen, die der Messias sein sollte und von der das Volk glaubte, dass dies der Messias sei. Das ist dieselbe Lage, in der wir uns heute Abend befinden. Wir haben von Gott gehört, wir wurden über Gott belehrt. Im Laufe der Jahre hatten wir Gemeinden, große Gemeinden, bedeutende Männer, hervorragende Evangelisten. Doch ich glaube, wir leben im Schatten des Kommens des Herrn Jesus. Diese Gemeinde ist von der Rechtfertigung unter Luther über die Heiligung unter Wesley zur Taufe mit dem Heiligen Geist gekommen und wird dann zur vollkommenen Gemeinde ohne Flecken und Runzeln. Diese Gemeinde, die mit Blut gewaschenen Heiligen aus den Zeitaltern, wollte Gott zurückerkaufen und sie nach Hause bringen. Wir werden Christus immer ähnlicher und sind immer mehr in der Minderheit. Diese Männer waren hungrig und kamen, um zu sehen, wie dieser Mann aussah. Und sie stellten die Frage: Meine Herren, wir wollen Jesus sehen. Sie hatten gehört, wie andere von ihm sprachen, sie hatten von ihm in der Bibel gelesen, aber sie wollten ihn sehen. Nun zu meinem Text. Die Bibel sagt, er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Wenn diese Männer also das Verlangen hatten, ihn zu sehen, und Gott dafür gesorgt hat, dass ihre Erwartung erfüllt wurde, denn er hat dafür gesorgt, dass sie ihn durch einen seiner Diener sehen konnten, wenn er derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit, und wir dieselbe aufrichtige Erwartung haben, ihn zu sehen, ist er dann nicht verpflichtet, sich unter uns zu zeigen? Das ist eine große Aussage. Aber wenn die Bibel nicht stimmt, wo befinden wir uns dann? Doch die Bibel sagt, dass er derselbe ist. Er kann nicht nur in einer Hinsicht derselbe sein, er muss in jeder Hinsicht derselbe sein, der er immer war. Es heißt, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Diese Griechen wollten ihn sehen, denn Glaube kommt durch das Hören, und sie kamen und wurden zufriedengestellt. Sie gingen weg und wussten, dass dies der Messias war. Nun, wenn wir heute Abend das Verlangen haben, ihn zu sehen, wir gehen in die Gemeinde, ob wir uns danach fühlen oder nicht, und dort in unserer Gemeinde zahlen wir unseren Zehnten. Ist es für einen Mythos? Zahlen wir nur für ein Gebäude? Ist dieser Mann, der unser Pastor ist, nur ein Nachahmer von etwas, an dem nichts dran ist? Ist die christliche Religion wie die griechische Mythologie oder die römische Mythologie oder etwas anderes nur ein Mythos? Oder ist sie eine Realität? Also, für mich ist die Bibel entweder richtig oder verkehrt. Entweder ist jedes Wort wahr oder es ist nichts davon wahr. Seht, wenn er diese Verheißung gemacht hat, dann seid weder ihr noch ich verpflichtet, die Verheißung beweisen zu müssen. Ihr seid nicht verpflichtet und auch ich nicht, diese Verheißung zu beweisen. Er ist derjenige, der verpflichtet ist, weil er derjenige ist, der es ausgesprochen hat. Das stimmt. Wir zitieren nur, was er gesagt hat, dass er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Wie viele von euch würden ihn gerne sehen? Hebe deine Hand, wenn auch du sagst, ja, das würde ich gerne. Nun, dort waren zwei, nur zwei, die ihn sehen wollten, und hier sind 200 oder 300, die ihn sehen wollen. Warum können wir ihn dann nicht sehen, wenn er gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist? Das ist die Art und Weise, wie wir darauf schauen wollen. Entweder ist es die Wahrheit oder es ist nicht die Wahrheit. Das ist der Grund, warum ich es zu Beginn so ausgedrückt habe: Diese Bibel ist entweder die Wahrheit oder sie ist nicht die Wahrheit. Wenn die Bibel also etwas sagt, dann könnt ihr daran festhalten, denn Gott ist diesem Wort gegenüber verpflichtet, denn er war es, der die Verheißung gegeben hat. Gott hat es gesagt, also ist es auch so. Nun, es kommt darauf an, wonach ihr Ausschau haltet. Normalerweise bekommt man das, wonach man sucht. Ich möchte, dass euch das bewusst ist. Wenn ihr Gott sehen wollt, kann Gott gesehen werden. Wenn ihr Gott hören wollt, kann Gott gehört werden. So wie er gestern war, so ist er auch heute. Er ändert sich nicht. Nun, das erinnert mich an eine kleine Geschichte, und diese ist wahr. Ich lebe in Indiana, meiner Heimat. Ich bin gebürtiger Kentuckianer. Wir leben am Ohio-Fluss. Da fließt täglich so viel Wasser durch, dass man damit in ganz Arizona Salat anbauen könnte. Millionen Liter Wasser fließen durch diesen Damm und es sieht so aus, als könnten wir ihn irgendwie umleiten. Wir haben dort mehr, als wir brauchen. Es ist fast ein Sumpf und ihr habt das Wasser hier nötig. Aber eines Tages, im großen tausendjährigen Reich, das kommen wird, wenn die Sünde von der Erde genommen ist, dann werden all diese Dinge in Ordnung sein. Dort unten am Fluss lebte ein alter Fischer. Er war ein Diakon in meiner Gemeinde. Sein Name war Weishart, ein sehr feiner alter Mann. In unserer Stadt gab es eine Sonntagsschule, eine feine Gemeinde, eine große, feine, international bekannte Denomination, eine Gemeinschaft mit einem feinen Pastor und feinen Leuten. Es gab eine bestimmte Familie in unserer Stadt, die zu dieser Gemeinde ging. Und in dieser Familie gab es einen kleinen Jungen, der eines Tages, nachdem er die vielen Geschichten mit Flanellbildern und so weiter gehört hatte, so begeistert war, dass er zu seiner Mutter sagte: »Mama, wenn Gott so groß ist, wie du sagst, kann man ihn dann sehen?« Sie sagte: »Sohn, du solltest deine Sonntagsschullehrerin fragen. Mutter ist nicht in der Lage, dir das zu sagen.« Er ging also zur Sonntagsschullehrerin und sagte: »Frau Lehrerin, ich möchte dich gerne etwas fragen. Du erzählst mir von dem großen Gott, der so großartig ist. Er öffnete das Rote Meer für die Israeliten, er lässt die Sonne scheinen, er lässt die Erde in ihrer Umlaufbahn kreisen, in zeitlicher Vollkommenheit und so weiter. Kann man ihn sehen?« Sie sagte: »Das ist zu tief für mich, da musst du den Pastor fragen.« Also ging er zum Pastor und fragte: »Pastor, kann jemand Gott sehen? Er ist so groß. Ich höre, wie du von der Kanzel aus von ihm sprichst und sagst, wie groß er ist. Kann ihn jemand sehen?« Er sagte: »Nein, mein Sohn, niemand kann ihn sehen, weil man Gott einfach nicht sehen kann. Das ist so. Wir müssen einfach an ihn glauben.« Nun, dem kleinen Kerl reichte das nicht. Eines Tages war er mit dem alten Bruder, dem Fischer, am Fluss. Sie fuhren zur sogenannten Sechs-Meilen-Insel. Denn es sind 6 Meilen von Louisville, Kentucky, bis zu dieser Insel. Sie fischten dort und hatten einen guten Fang gemacht. Auf dem Weg zurück kam ein Sturm auf. Dort in diesem feuchten Land gibt es viele Stürme mit Blitz und Donner und großen Regengüssen. Also mussten sie ans Ufer gehen, dort verbargen sie sich hinter Bäumen. Nachdem der Sturm vorbei war, gingen sie zu ihrem Boot zurück und fuhren los. Es war Abend oder eher Nachmittag und die Sonne ging irgendwo hier in Tucson unter. Ihr Licht spiegelte sich am Himmel und am östlichen Horizont kam ein Regenbogen hervor. Und der alte Fischer ruderte sein Boot mit seinen Rudern, alles war frisch, der Regen hatte den Staub abgewaschen, es ist einfach eine liebliche Zeit. Nur ein Mann, der an die Ruder gewöhnt ist, kann diesen Rhythmus des Ruderschlags genießen, während das Boot durch das Wasser entlang gleitet. Sein weißer Bart hing herab und er beobachtete immer wieder den Regenbogen. Der kleine Junge schaute sich begeistert um, um zu sehen, wohin der alte Herr schaute. Er bemerkte, wie die Tränen des alten Fischers von seinem weißen Bart herabtropften. Der kleine Junge, der am Bug des Bootes saß, war so begeistert, dass er zum Heck des Bootes eilte und zum alten Fischer sagte: »Herr, ich werde dir eine Frage stellen, die weder meine Mutter noch meine Lehrerin in der Sonntagsschule noch mein Pastor beantworten konnten, denn ich sehne mich danach, etwas zu erfahren.« Er sagte: »Was ist es, mein Sohn?« Er fragte: »Kann jemand Gott sehen?« Und der alte Fischer, der von der Frage des Kleinen so überwältigt war, zog die Ruder ins Boot und legte seine Arme um den kleinen Jungen. Die Tränen liefen ihm über die Wangen und er sagte: »Gott segne dein kleines Herz, mein Lieber. Alles, was ich in den letzten 50 Jahren gesehen habe, war Gott.« »Jawohl, seht ihr? Du kannst in deinem Inneren so viel von Gott bekommen, bis du ihn überall sehen kannst, wo du auch hinschaust. Aber solange du nicht den Wunsch hast, ihn zu sehen, wirst du ihn nicht sehen. Du kannst ihn im Sonnenuntergang sehen, du kannst ihn im Ruf des Vogels hören, du kannst ihn überall sehen, er ist einfach überall.« Nun, der alte Mann hatte so viel von Gott in sich, dass er Gott überall sehen konnte. Ich denke, so sollten wir nach Gott Ausschau halten und dann können wir Gott überall sehen, wo wir hinschauen. Nun zurück zu Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wie wissen wir es? Wenn ich sagen würde, ihr Methodisten, glaubt ihr das? Sie würden sagen, Amen. Und dann frage ich, ihr Baptisten, glaubt ihr daran? Amen. Ihr Pfingstler oder ihr von der Gemeinde Gottes und so weiter, glaubt ihr daran? Amen, wir glauben daran. Und ich bin froh, dass ihr das tut, ich glaube es auch. Aber wenn wir nun in der Stadt herumgingen, um Jesus Christus zu finden, nach welcher Art von Person würden wir Ausschau halten? Nun, er hat verheißen, heute Abend bei uns zu sein. Wenn das nicht so ist, dann ist das Wort nicht wahr. Sie sagen, nun, das ist nicht wirklich inspiriert. Dann ist für mich auch der Rest davon nicht inspiriert. Ich weiß nicht, was inspiriert ist und was nicht, wenn nicht alles die Wahrheit ist. Seht ihr, ich kann es nicht unterscheiden. Es ist einfach alles das Wort Gottes. Er hat verheißen, dass er heute Abend hier sein würde, dort, wo zwei oder drei versammelt sind. Glaubt ihr das? Danke. Wenn er nun also hier ist, nach welcher Art von Person würden wir Ausschau halten, wenn wir ihn suchen würden? Würden wir versuchen, einen Mann zu finden, der ein Gewand trägt und lange Haare und einen Bart hat? Würde das Jesus sein? Jeder könnte ein Gewand tragen und lange Haare und einen Bart haben. Jeder Nachahmer könnte das tun. Es gibt viele Männer, die heute Abend ein Gewand tragen und nicht mehr über Gott wissen, als ein Hottentotte über eine ägyptische Nacht weiß. Das stimmt. Das ist es also nicht, wonach wir suchen. Es wird auch kein Würdenträger sein, denn er war keiner. Wonach sollten wir suchen? Nach Nagelnarben und Dornenabdrücken? Jeder Nachahmer könnte sich so darstellen. Er wäre es dennoch nicht. Und woher wissen wir, dass er ein Gewand trug und wie er gekleidet war? Wir wissen es nur, würde er so aussehen wie auf den Bildern, die wir sehen, die die Maler malen? Nein, das ist das psychologische Bild, das ein Mensch hatte, seine Sichtweise davon, wie Christus aussehen würde. Und wenn wir uns danach richten müssten, welche dieser Sichtweisen wäre dann die richtige? Es gibt Hoffmann, Salman und viele andere, die alle unterschiedliche Darstellungen von ihm haben, so dass man ein wenig verwirrt wäre, wie er aussehen würde. Würde er so aussehen wie auf Hoffmanns Bild von ihm oder wie bei Salman oder wie bei den anderen? Wir wissen es nicht. Wenn Hoffmann richtig lag, dann lag Salman falsch, seht ihr? Wenn Salman recht hatte, dann war Hoffmann im Unrecht. Man wüsste nicht, wonach man suchen sollte. Aber wie können wir ihn erkennen? Nun, wir können ihn auf dieselbe Weise identifizieren, wie er sich selbst am Anfang ausgewiesen hat, nämlich durch seine Werke, durch das, was er getan hat. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, sagte er, dann glaubt mir nicht. Wenn ich aber die Werke tue, auch wenn ihr nicht glaubt, dann glaubt doch den Werken, denn sie sind es, die von mir zeugen. Sie bezeugen, was ich bin. Wir müssen also herausfinden, wodurch er sich ausgewiesen hat. Was Jesus Christus gestern gekennzeichnet hat, wäre das Gleiche, was ihn heute kennzeichnen müsste. Nun, wir Methodisten würden denken, dass unsere Gemeinde ihn identifiziert, so würden wir denken. Wir Baptisten würden denken, dass unsere Gemeinde ihn identifiziert. Und auch wir Pfingstler, seht ihr, ich spreche für sie alle. So wäre es bei uns. Wir denken, dass genau unsere Gruppe ihn identifiziert. Das erinnert mich daran, als ich in Little Rock, Arkansas war. Vielleicht sind einige meiner guten Freunde aus Arkansas hier. Es war an einem Abend im Robinson Memorial Auditorium. Dort war ein Bettler von der Straße, der Krücken hatte und Bleistifte verkaufte. Dieser Mann war geheilt worden. Am nächsten Tag ging er mit diesen Krücken auf den Schultern herum und legte Zeugnis ab. Dieser Mann saß oben auf der dritten Empore und nahm das ganze Stockwerk ein. Wir konnten kaum predigen, weil es so laut war, denn er rief und war laut. Er war auf den Straßen, in jedem Geschäft, legte Zeugnis ab, dort an jener Ecke. Denn er war in der Zuhörerschaft gewesen, wurde herausgerufen und der Herr Jesus hatte ihn gesund gemacht. Und dann sagte er, ich möchte dir eine Frage stellen, Bruder Branham. Ich sagte, wie lautet sie, Sir? Er war ein Nazarener. Er sagte, weißt du, ich hörte dich predigen und ich dachte, du wärst ein Nazarener. Dann sagte er, ich habe so viele Pfingstler gesehen, da hat mir jemand gesagt, du seist ein Pfingstler. Dann hörte ich, dass jemand sagte, du gehörtest zur missionarischen Baptistengemeinde. Was stimmt denn da? Ich sagte, es ist alles wahr. Ich bin ein Pfingstler-Nazarener-Baptist. So ist das, seht ihr? Wir sind aus dem Geist Gottes geboren. Dann sind wir Brüder und Schwestern in Christus und diese Bezeichnungen haben keinerlei Bedeutung. Ich habe früher Rinder gehütet, hier oben, wo ich auf einer Farm gearbeitet habe, oben in Colorado. Die Hereford-Vereinigung beweidet das Tal dort am Troublesome River. Wir haben einen Treibzaun, wo die Viehzüchter ihre Rinder aufstellen. Der Viehzüchter steht dort und zählt die Rinder, wenn sie hindurchgehen. Ich bin dort schon oft gewesen, mit meinem Bein über dem Sattelhorn, und habe die Ranger beobachtet. Es gibt alle möglichen Brandzeichen, die dort hindurchgehen. Alle Brandzeichen des Tals kommen da hindurch. Der Ranger achtete jedoch nicht auf die Brandzeichen, sondern auf die Blutmarke. Diese Blutmarke bedeutete, dass es sich um ein reinrassiges Hereford-Rind handeln musste, sonst konnte es nicht in diesem Tal grasen. Ohne diese Blutmarke konnte es nicht hinein. Eines Tages saß ich da und dachte nach. Ich fing an zu jubeln. Ich sagte, genauso wird es beim jüngsten Gericht sein. Er wird nicht darauf achten, welches Markenzeichen sie haben, sondern ob wir das Blutkennzeichen haben. Das ist das Entscheidende. Wenn er das Blut sieht, können wir hineingehen. Das ist alles. Seht ihr? Dann werden unsere Markenzeichen längst vergessen sein. Das stimmt. Das freut mich sehr. Jawohl. Nun, wenn wir sehen, wie er sich gestern identifiziert hat, dann wissen wir, was er heute sein würde, denn er würde sich heute genauso identifizieren, wie er es gestern getan hat. Ist das wahr? Dann würde er Gottes Werke tun. Er würde nicht besonders gekleidet sein. Er würde keine bestimmte Schulung haben. Wir haben keine Aufzeichnungen darüber, dass er zur Schule ging. Auch würde er kein besonders wortgewandter Redner sein, denn wir stellen fest, dass seine Sprache so einfach war, dass das gewöhnliche Volk ihn gerne hörte. Seht ihr? Er würde also ein gewöhnlicher Mensch sein. Doch was ihn identifizieren würde, wäre die Identifikation gemäß der Heiligen Schrift, wie er sein würde. Und genau so müssten wir ihn identifizieren. Denn das ist die Art und Weise, wie er damals identifiziert wurde, denn er war kein auffälliger Mann in einem bestimmten Gewand. Er hatte keine Organisation, mit der er sich rühmte. Er hatte keine Empfehlungsschreiben von einer bestimmten Gemeinschaft, von der er sagen könnte, ich gehöre zur Größten. Seht ihr? Er hatte nur die Werke Gottes, die bewiesen waren und von denen gesprochen wurde, die ihn identifizierten. Genau diese waren seine Legitimation. Wer kann mich der Sünde bezichtigen? Denn Sünde ist Unglaube. Seht ihr? Mit anderen Worten, wer von euch kann mich verurteilen? Wenn ich nicht genau das getan habe, was ich tun sollte, dann sagt mir, wo ich versagt habe. Seht ihr? Nun, genau so würde es auch heute identifiziert werden. Lasst uns nun herausfinden, wie er damals identifiziert wurde. War es durch eine bestimmte Zugehörigkeit? War es durch eine bestimmte Form der Schulung? War es durch ein bestimmtes wissenschaftliches Merkmal, das er hatte? Oder war es durch einen schriftgemäßen Beweis, wodurch er bewies, dass er der Sohn Gottes war? Sucht in der Schrift, sagte er, denn sie ist es, die von mir Zeugnis gibt. Die Heilige Schrift ist es, die von ihm Zeugnis ablegt. Sie ist es also, die Heilige Schrift, die ihn identifiziert. Glaubt ihr das? Dadurch muss er auch heute noch identifiziert werden und dann wissen wir, ob wir recht haben oder nicht, ob er es tatsächlich ist. Wenn er derselbe ist, dann wird er dasselbe tun. Wir haben aus dem Johannesevangelium gelesen und wir wollen es in den nächsten 10 oder 15 Minuten in Ruhe durchgehen und dann sehen, ob er erscheint und beweist, dass er Gott ist. Dann sehen wir, ob er noch lebt. Wir glauben, dass er nicht tot ist. Ich bin ein Missionar. Ich habe in fast jeder Nation unter dem Himmel gepredigt, 7-mal herum. Ich habe alle Arten von Religionen gesehen, stand vor Medizinmännern und jedem Kult, den es gibt, soweit ich weiß. Und doch haben sie alle, Buddhisten, Muslime, Sikhs, Jainas und welche es auch sein mögen, einen Gründer. Und jeder Gründer ist tot. Sie können auf sein Grab hinweisen und da liegt er. Dort liegen seine Gebeine. Aber im Christentum gibt es ein leeres Grab, er lebt. Und was besonders gut daran ist, er beweist, dass er lebt. Er ist jetzt hier, seht ihr? Das ist es, worauf ein Christ ruhen kann, dass wir wissen, dass alle anderen Gräber gefüllt sind, aber dieses hier ist ein leeres Grab. Er ist nicht hier, aber er ist auferstanden. Und wir werden den Brüdern diese gute Nachricht verkünden. Er ist hier, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wir beginnen mit dem Johannesevangelium, denn wir haben im Johannesevangelium gelesen. Jedes Buch der Bibel wird die gleiche Botschaft verkünden, so muss es sein. Wenn es nicht so ist, ist es nicht biblisch. Nun, wir beginnen im ersten Kapitel des Johannesevangeliums, als er geboren wurde. Wir wissen über seine Geburt Bescheid, wie der Engel Gabriel es ankündigte, dass Maria seine Mutter war und dass er durch den Heiligen Geist gezeugt wurde. Und wie er im Alter von 30 Jahren von seinem Cousin zweiten Grades, Johannes dem Täufer, getauft wurde. Und sogleich wurde er in die Wüste geführt, um 40 Tage lang versucht zu werden, und kehrte dann in der Kraft des Geistes zurück. In der Kraft des Heiligen Geistes nahm er seinen Dienst auf. Denkt daran, dass er den Jüngern verbot zu predigen oder irgendetwas zu tun, bis sie in der Kraft des Geistes wandelten. Seht ihr? Wartet in der Stadt Jerusalem, bis ihr mit Kraft aus der Höhe ausgestattet werdet. Seht ihr? Ihr sollt nicht hinausgehen, bis nicht ihr es seid, sondern Gott, bis die Menschen die Reflexion von Jesus Christus in euch sehen können. Dann werden die Menschen glauben, weil nicht ihr es seid, sondern er. Denn alle, die er vorherbestimmt hat, wird er rufen. Sie werden es erkennen. Meine Schafe kennen meine Stimme. Wir stellen fest, dass sofort, als er seinen Dienst antrat, ich werde gleich einige Personen erwähnen. Ich möchte euch an eine Sache erinnern. Es gibt auf der Erde nur drei verschiedene Volksgruppen. Oh, wir haben viele Nationalitäten, aber es gibt nur drei, und die stammen von Ham, Sem und Japhet ab. Das waren Juden, Heiden und Samariter. Als der Heilige Geist gegeben wurde und Petrus die Schlüssel erhielt, öffnete er den Juden zu Pfingsten in Jerusalem, den Samaritern und auch den Heiden im Haus des Cornelius, Apostelgeschichte 10,49. Von da an war er für alle Volksgruppen in der Welt da, denn er hatte die Schlüssel, um für alle Völker aufzuschließen. Nun, die Heiden suchten keinen Messias. Wir waren Heiden, wir Angelsachsen. Wir hatten Keulen auf dem Rücken und beteten Götzen an. Wir haben keinen Messias gesucht. Aber die Juden hielten nach einem Messias Ausschau, auch die Samariter, die Halbjuden und Halbheiden waren, suchten nach einem Messias. Nun, wir wissen, dass er nur zu denen kommt und sich denen zu erkennen gibt, die nach ihm suchen. Und so wird es auch bei seinem zweiten Kommen sein, die Welt wird nichts von ihm wissen, er wird einfach kommen, seine Gemeinde holen und wieder gehen, und diejenigen, die nicht nach ihm Ausschau halten, werden zurückbleiben. Er kommt nur zu denen, die nach ihm Ausschau halten. Er kam zu seinem eigenen Volk, zu den Juden. Lasst uns mal sehen, wie er sich selbst identifizierte. Als erstes sehen wir hier Andreas und Philippus. Andreas hatte von Jesus gehört. Sie gingen hin, denn sie waren Jünger des Johannes gewesen. Und als sie nun hingingen, sahen sie seine großen Werke, und sie gingen zu ihm nach Hause. Am nächsten Morgen kamen sie zurück und waren wirklich überzeugt, dass dies der Messias war. Wir sehen nun, dass Andreas zu seinem Bruder Simon hingeht, der später Petrus genannt wurde. Wenn man die Geschichte von Simon Petrus und Andreas genauer betrachtet, kommen sie aus einem sehr religiösen Elternhaus, den Pharisäern. Ihr Vater war ein sehr strenggläubiger Mann. Er hatte seinem Sohn gesagt: »Nun, Söhne, wir alle haben seit der Verheißung im Garten Eden auf den kommenden Messias gewartet. Aber jetzt, bevor er kommt, wird es eine ziemliche Verwirrung geben, denn Satan wird alle möglichen Fälschungen hervorbringen, um die wahre Sache aufzuhalten. Das tut er immer. Er tut das immer. Aber denkt daran, wenn ihr einen gefälschten Dollar seht, muss es irgendwo einen echten Dollar geben, von dem er gemacht wurde. Wenn ihr jemanden seht, der die Rolle eines Heuchlers spielt, denkt einfach daran, dass es irgendwo eine echte Sache gibt, die er nachahmt. Es besteht also kein Zweifel, dass dies geschehen würde. Aber, sagte er, nun, meine Söhne, merkt euch Folgendes. Wir müssen an die Botschaft der Bibel glauben. Und Mose, unser Diener, der Diener Gottes, der uns unsere Gebote und Gesetze gegeben hat, er sagte, dass der Herr, unser Gott, einen Propheten wie ihn unter uns erwecken würde. Nun, die Bibel sagt, wenn der Messias kommt, wird er ein Prophet sein. Ihr wisst, dass uns gesagt wurde, dass wir einen Propheten nur dann aufnehmen sollen, wenn er von Gott als Prophet erwiesen worden ist. Und ihr alle, die ihr die Bibel lest, wisst, dass das Wort des Herrn zu den Propheten kam, und zwar nur zu diesen. Das Wort kam nur zu den Propheten. Und die einzige Möglichkeit, diesen Mann zu identifizieren, das war vor 400 Jahren. Maleachi war damals der letzte Prophet. Nun, er sagte, dieser Messias, wenn er kommt, es können falsche Messiasse aufstehen, es können alle möglichen Dinge geschehen, aber wenn er kommt, wird Gott ihn identifizieren. Er wird ein Prophet sein. Die Bibel sagt, er wird ein Prophet sein. Denn die Bibel sagt, wenn einer unter euch geistlich ist oder ein Prophet, so will ich, der Herr, mich ihm kundtun und zu ihm durch Visionen und so weiter reden. Wenn das, was er sagt, eintrifft, dann hört auf ihn. Wenn es aber nicht eintrifft, dann hört nicht auf ihn. Das ist doch wirklich ehrlich und vernünftig. Wenn das, was er sagt, richtig ist, muss es jedes Mal richtig sein. Man kann es nicht einfach erraten. Es muss also richtig sein. Wenn es richtig ist, dann muss es von Gott sein. Und wenn es nicht richtig ist, dann ist es nicht von Gott. Und so wussten sie, ob sie es glauben konnten. Alle Juden wussten das, die wahren Juden. Aber damals war die Gemeinde so ähnlich wie heute, verweichlicht, viele Glaubensbekenntnisse, Traditionen und mühevolle Dinge wie das Reinigen von Töpfen. Jesus sagte, ihr habt eure Überlieferungen genommen und dadurch die Gebote Gottes für euch unwirksam gemacht. Sie hielten sich an ihre Überlieferungen ähnlich wie heute. Die Zeit wiederholt sich. Beachtet nun Folgendes. Als Andreas überzeugt war, dass dies der Messias war, die Bibel berichtet nicht genau, was er tat, da ging er hin und holte Petrus, der damals noch Simon hieß, und er sagte, »Simon, ich möchte, dass du kommst und diesen Mann hörst. Der Prophet unten am Jordan sagte, dass dieser Mann kommen würde. Und der Prophet sagte, er habe den Geist Gottes wie eine Taube auf ihn kommen sehen. Er wusste, dass dies der Sohn Gottes war. Ich möchte, dass du kommst und ihn hörst. Da ist ein Licht, ein Zeichen, das ihm folgt.« Ich kann mir vorstellen, dass Simon ein wenig gezögert hat zu kommen. Aber als er schließlich in die Gegenwart Jesu kam, nun, denkt daran, wir werden das Zeugnis entdecken, die Identifikation, wer er war. Ich bin immer noch im ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Als Jesus sah, dass Simon zu ihm kam, sagte er, »Siehe, ein Israelit!« Er sprach und er erkannte ihn. Er sagte, »Dein Name ist Simon. Du bist der Sohn des Jonas.« Das machte ihn sprachlos. Woher wusste er, dass sein Name Simon war? Und woher kannte er seinen alten, gottesfürchtigen Vater, der ihn damals den Weg gelehrt hatte? Er wusste, dass dies der Messias sein musste. Es war ein Prophet. Und sofort fiel er ihm zu Füßen. Ohne Schulung, ohne irgendeine vorherige Erfahrung. Und doch war er so geweiht, dass Jesus Christus ihm die Schlüssel zum Königreich gab und ihn zum Leiter der Gemeinde in Jerusalem machte. Jesus identifizierte sich selbst, als er sagte, »Dein Name ist Simon und du bist der Sohn des Jonas, der sein Vater war.« Das zeigte, dass Jesus der Prophet war. Petrus glaubte es sogleich. Nun, wir sehen, dass dort einer dabei war mit dem Namen Nathanael, ich denke vielmehr, es war Philippus. Philippus stand dabei und sah dies. Der war ein gläubiger Israelit und wusste, wo ein Bruder war, mit dem er zusammen studiert hatte. Wenn ihr einmal in Jerusalem gewesen seid und gesehen habt, wo Jesus gepredigt hat und wie weit Philippus gehen musste, dann ist es eine Tagesreise um die Berge herum bis zu seinem Freund Nathanael, der ein Bibelforscher war. Er machte sich dann sofort auf den Weg, nachdem er die Wahrheit gefunden hatte, er hatte sie in Aktion gesehen. Er war überzeugt, dass dies der Messias war. Oh, wenn doch auch wir diese Begeisterung haben könnten, wenn auch wir das gleiche etwas in uns bekommen könnten, wenn wir erkennen, dass wir diese Perle gefunden haben. Er ging um den Berg herum, ohne Zweifel hat er Nathanael gefunden. Er kam zu seinem Haus und vielleicht klopfte er an die Tür und seine Frau sagte, er ist draußen im Weinberg. Er hat wahrscheinlich Oliven angebaut und er ging hinaus in den Weinberg. Da er ein christlicher Gentleman war, störte er ihn nicht, während er betete. Er war auf den Knien und betete. Vielleicht hat er so gebetet: Herr, Gott Jehova, ich werde alt und ich habe Ausschau gehalten und mich danach gesehnt, den Messias zu sehen. Lass mich ihn sehen, bevor ich gehe. Und als er Amen sagte und aufstand, war Nathanael da. Seht, er hat nicht lange um den heißen Brei herumgeredet, er hatte einen Auftrag. Das Problem heute ist, dass wir uns zu viel mit Nebensächlichkeiten und anderen Dingen beschäftigen. Lasst uns auf den Punkt kommen. Ist er Gott oder ist er nicht Gott? Ist er derselbe gestern, heute und in Ewigkeit oder ist er nicht derselbe? Ist er immer noch Jesus? Ist er von den Toten auferstanden? Ist er auferstanden? Wenn nicht, dann vergesst es. Wenn ja, dann lasst uns unsere Begeisterung entfachen. Dann mögen wir uns mit seinem Geist füllen lassen, beten und eine Versammlung anberaumen. Tut etwas! Beachtet, wie er direkt zur Sache kam. Komm und sieh, wen wir gefunden haben, Jesus von Nazareth, den Sohn Josefs. Ich kann mir vorstellen, dass dieser sehr strenggläubige Mann seine Kleidung abstreifte, weil er im Staub gekniet hatte. Er sagte: Warte einen Moment, Philippus. Ich habe dich als einen vernünftigen Mann kennengelernt, aber du bist vielleicht zu weit gegangen, weißt du. Nun, wir studieren zusammen die Heilige Schrift und wir wissen, dass, wie sagtest du, Jesus von Nazareth? Willst du mir etwa sagen, dass der allmächtige Gott zu einem solchen Gesindel wie die da in Nazareth gehen würde, viel schlimmer als Tucson, und dorthin gehen würde, oder nach Jeffersonville, wo ich herkomme, dort in diese üble Stadt und von dort etwas hervorkommen lassen würde? Nun, du weißt, der hohe Priester glaubt, dass Gott aus dem Himmel einen Zugang nach unten machen und dann direkt in den Vorhof hinuntergehen wird. So wurden wir belehrt. Aber wisst ihr, er kommt nicht immer so, wie wir denken, dass er kommt. Seht ihr, er kommt so unscheinbar. Die Menschen haben sich alles so zurechtgelegt, wie sie wollen, dass er kommt. Und wir gehen über die Einfachheit hinweg und genau dort findet man Gott. Wissenschaftler können heute einen Mann in den Weltraum schicken, in eine Umlaufbahn und dann auf einen Grashalm treten, über den sie nichts wissen. Oh, man muss sich selbst demütigen, um Gott zu erkennen. Ihr müsst eure eigenen Ideen loswerden und ihm einfach euer Herz und euer Leben öffnen, dann wird er sich euch zu erkennen geben. Nun, ich kann ihn sagen hören, kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Kann denn irgendetwas aus diesen heiligen Rollern oder wie immer man es nennen will hervorkommen? Wenn etwas geschehen soll, dann würde es in meiner Denomination geschehen, in meiner. Von dort würde es kommen. Kann denn aus so einer Gruppe etwas Gutes hervorkommen? Ich glaube, Philippus hat ihm die beste Antwort gegeben, die ein Mensch geben kann. Er sagte: Komm und sieh. Bleib nicht zu Hause und kritisiere es. Komm und sieh es dir selbst an. Komm und sieh selbst. Bring deine Bibel mit und überprüfe, ob es richtig ist. Das sollte jeder tun, seht ihr? Komm und sieh. Lasst uns in ihr Gespräch hineingehen, als sie am Ufer von Galiläa entlang gingen und dorthin gingen. Ich kann mir vorstellen, wie er sagt: Kennst du noch den Alten? Du weißt, dass wir beide damals über die Bibel gesprochen haben. Wir waren zusammen in himmlischen Regionen, als wir die Bibel betrachteten. Wir wissen, dass eines Tages, nun Nathanael, ich möchte dich etwas fragen. Wie wird der Messias sein, wenn er kommt? Woran werden wir erkennen, dass er der Messias ist? Nun, Nathanael, der ein guter Bibelkenner war, sagte: Ja, er wird ein Prophet sein. Sicher, die Bibel sagt, dass er ein Prophet sein wird. Also gut, dann werden wir ihn erkennen. Kennst du noch diesen ungebildeten Fischer da unten, von dem du damals den Fisch gekauft hast und der nicht genug Bildung hatte, um die Rechnung zu unterschreiben? Ja, ich erinnere mich an ihn. Simon, ja, der Sohn des Jonas. Als sein Bruder hinging und ihn holte und zu ihm brachte, stand er auf, sah ihn direkt an und sagte: Dein Name ist Simon und du bist der Sohn von Jona. Weißt du, es würde mich nicht überraschen, Nathanael, wenn er sagen wird: Dein Name ist Nathanael, wenn du dort bist. Ah, das muss ich sehen. Weißt du, sehen heißt glauben, sogar außerhalb von Missouri. Also stellen wir fest, dass sie sich auf den Weg dorthin gemacht haben. Und als Nathanael in die Gegenwart Jesu Christi kam, was tat er da? Was geschah, als er dort war, wo Jesus war? Er sagte, siehe, ein Israelit, in dem kein Falsch ist. Nun, das hat den Mann wirklich umgehauen. Er sagte, Rabbi, was Lehrer bedeutet, seit wann kennst du mich? Ich habe dich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich wohne 15 Meilen hinter dem Berg dort und bis gestern Nachmittag habe ich noch nie von dir gehört. Und jetzt komme ich hierher und du sagst mir, dass ich ein Israelit bin. Nun, ihr sagt, es lag an der Art, wie er gekleidet war. Oh nein, alle im Orient kleideten sich so und trugen einen Bart. Du bist ein Israelit, in dem kein Falsch ist. Nun, was ist damit? Er sagte, Rabbi, wann hast du mich zuvor gesehen? Er sagte, gestern, als du unter dem Baum warst, bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Seht ihr? Was hat er gesagt? Sein Priester könnte dort gewesen sein. Vielleicht standen auch viele Kritiker dabei, was auch der Fall war. Aber er lief auf ihn zu und sagte, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Sein Name ist heute unauslöschlich. Er ist im Lebensbuch des Lammes eingeschrieben. Es gab natürlich auch diejenigen, die das nicht geglaubt haben. Sicherlich, sie sagten, dieser Mann ist ein Wahrsager, er ist der Beelzebub. Und Jesus wandte sich um. Warum? Sie waren ihrer Gemeinde eine Antwort schuldig. Die Werke waren getan worden, sie waren geschehen. Also sagten sie, dieser Mann ist Beelzebub, ein Wahrsager, ein Gedankenleser oder so etwas. Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr das gegen den Menschensohn sagt, wird es euch vergeben werden, aber eines Tages wird der Heilige Geist kommen und dasselbe tun. Wenn ihr dann ein Wort dagegen redet, so wird euch das nie vergeben werden, weder in dieser noch in der zukünftigen Welt. Es wird niemals vergeben werden. Das ist die Generation, in der wir jetzt leben. Jetzt haben wir die erste Generation identifiziert. Wir können noch mehr benennen, aber lasst uns weitermachen, denn wir müssen mit der Gebetsreihe beginnen. Dort waren die Juden, die echten Orthodoxen, echte Christen, von Gott berufene Gläubige, die es sogleich erkannt haben. Eines Tages wollte er hinunter nach Jericho gehen, aber er musste durch Samaria gehen. Warum wohl? Sie hielten nach einem Messias Ausschau, wir Heiden aber nicht. Aber jetzt suchen wir nach einem Messias. Seht ihr, wir hatten 2000 Jahre Zeit, so wie sie 2000 Jahre Zeit hatten. Seht ihr? Wir hatten also 2000 Jahre Zeit und halten nach ihm Ausschau. Wir haben von ihm gehört, aber jetzt warten wir darauf, dass er das zweite Mal kommt. Und nun stellen wir fest, dass er nach Samaria hinaufgehen musste. Das ist oben auf dem Berg. Als er nach Samaria hinaufging, muss es um die Mittagszeit gewesen sein, also schickte er seine Jünger in die Stadt, um Lebensmittel zu kaufen. Aus der Stadt kam eine kleine Frau. Wenn ihr wollt, könnte ich, wenn ich Zeit hätte, das näher erläutern und euch sagen, warum sie zu dieser Tageszeit gekommen ist. Alle anständigen Frauen müssen beisammen sein. Die Unanständigen und die Anständigen haben nichts miteinander zu tun. Sie dürfen nicht zur gleichen Zeit in der Öffentlichkeit angetroffen werden, und das gilt auch heute noch. Nun, sie war gebrandmarkt, eine Frau mit schlechtem Ruf. Ihr wisst, worüber ich spreche, eine Prostituierte. Nun, wir erfahren, dass sie gegen 11 Uhr am Tag hinaufkam, um Wasser zu holen, zu schöpfen. Wir können uns vorstellen, dass sie eine sehr attraktive Frau war. Sie hatte ihren Krug auf der Schulter. Ich habe gesehen, wie sie einen Krug auf dem Kopf und einen auf jeder Hüfte trugen und wie sie liefen und sich unterhielten, wie Frauen es können, ohne einen einzigen Tropfen zu verschütten. Und wie sie das Gleichgewicht halten, ich weiß nicht, wie sie das schaffen. Beim Gehen halten sie ihn fest, jeder hat 2 Griffe. Dann gehen sie zum Brunnen. Der hat eine Seilwinde, daran lässt man ihn runter und befüllt ihn mit Wasser, dann zieht man ihn wieder hoch. Dies war der Jakobsbrunnen außerhalb der Stadt, es war ein öffentlicher Brunnen. Jakob hatte den Brunnen gegraben und seine Tiere damit getränkt und er selbst hatte auch daraus getrunken. Und so kommt diese Frau herauf, um sich ihr Wasser zu holen und sie beginnt, den Krug hinunterzulassen. Wir können uns vorstellen, dass sie an die vergangenen Nächte gedacht hat. Sie begann also, die Seilwinde hinunterzulassen, nachdem sie die Halterung an den Armen des Kruges befestigt hatte, um ihn hinunterzulassen und das Wasser zu holen. Und sie hörte einen Mann sagen, Gib mir zu trinken. Dort beim Brunnen, wenn ihr jemals dort wart, hat man eine schöne Aussicht, ungefähr so wie hier heute Abend. An der Mauer wachsen dort Weinreben, und dieser Jude saß also an der Mauer. Und sie schaute hinüber und sah diesen Juden dort an der Mauer sitzen, und sie sagte, »Es ist nicht üblich, dass ihr Juden einen Samariter etwas fragt, wir haben nichts miteinander zu tun, denn es gab eine gewisse Absonderung. Wir haben miteinander keinen Umgang, und da bittest du als Mann mich, eine samaritanische Frau, dir etwas zu trinken zu bringen?« Er war ein gewöhnlicher Jude, er war nicht anders gekleidet, er war ein Mann, ich glaube, in Johannes 6 wird gesagt, dass er erst um die 32 Jahre alt war, aber er sah aus wie 50, denn sie sagten, du bist ein Mann von nicht mehr als 50 Jahren, und doch sagst du, du hättest Abraham gesehen. Er sagte, bevor Abraham war, bin ich. Leere Stelle auf dem Tonband. Nicht hierher gekommen, um zu schöpfen. Sie sagte, doch der Brunnen ist tief, und womit willst du es machen? Wie kannst du da schöpfen? Er sagte, das Wasser, das ich gebe, ist Wasser für die Seele. Und das Gespräch ging weiter. Ihr müsst mir dies glauben, er nahm mit ihrem Geist Kontakt auf, seht ihr? Und sie war eine Frau, die aus Samaria kam, und sie sagte, unsere Väter haben aus diesem Brunnen getrunken, und du sagst, du hast Wasser, das größer ist als dieses, und ihr sagt, betet in Jerusalem an, und unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, und so weiter. Das Gespräch ging so weiter. Nach einer Weile fand er heraus, was genau ihr Problem war. Wie viele wissen, was ihr Problem war? Sicher. Er fand heraus, wo ihr Problem lag. Er sagte, geh, hol deinen Ehemann und komm her. Sie sagte, ich habe keinen Ehemann. Nun, denk daran, was tut er? Er gibt sich jetzt den Samaritern zu erkennen. So hat er es auch bei den Juden gemacht. Achtet darauf, was diese Samariterin daraufhin sagt. Er sagte, hol deinen Ehemann und komm her. Nun, sagte sie, ich habe keinen Ehemann. Er sagte, du hast die Wahrheit gesagt, als du sagtest, du habest keinen Ehemann, denn du hattest fünf, und der, mit dem du jetzt lebst, ist nicht deiner. Da hast du die Wahrheit gesagt. Achtet nun darauf, wie diese Frau, diese samaritanische Frau, darauf reagiert hat. Sie wusste mehr über Gott als die Hälfte der Menschen in den Vereinigten Staaten, einschließlich so mancher Prediger. Jawohl, seht ihr? Seht euch die Priester an, die dort waren. Als sie das Geschehen sahen, sagten sie, dieser Mann ist ein Wahrsager, er ist der Beelzebub. Sie versuchten herauszufinden, wie er es gemacht hat, ob es ein Trick oder ein Schwindel war, seht ihr? Diese kleine Frau aber sagte, Herr, ich erkenne, dass du ein Prophet bist. Passt auf, wir wissen, dass ein Messias kommen wird, der Christus heißt. Wenn er kommt, wird er genau das tun. Amen. Er sagte, ich bin's, der mit dir redet. Das reichte aus. Sie wusste, das war der, seht, was sie tat. Sie eilte in die Stadt und sagte zu den Leuten der Stadt, kommt, seht einen Mann, der mir gesagt hat, was ich getan habe. Ist das nicht das Zeichen des Messias? Haben wir das jemals gehabt? Hier ist der wahre Messias. So hat er sich den Juden zu erkennen gegeben, so hat er sich auch den Samaritern zu erkennen gegeben. Nun, das war das Ende ihrer Zeit. Nun, die Heiden hatten 2000 Jahre lang Belehrung gehabt, so wie auch sie tausende von Jahren der Belehrung hatten. Aber wenn die Heiden nicht dasselbe bekommen wie sie, dann sieht er die Person an. Wie würden wir ihn also heute erkennen? Da er ja mit uns war und in uns war und durch uns gewirkt hat und bewiesen hat, dass dieser Geist, den wir die Taufe des Heiligen Geistes nennen, Jesus Christus ist, der sich in der Form des Geistes im Menschen verkörpert und dasselbe tut. Er sagte im 14. Kapitel des Johannesevangeliums im 12. Vers, wer glaubt, nicht wer einen Scheinglauben hat, sondern wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun. Ist das nicht wahr? Er sagte in Johannes 5,19, er ging am Teich von Bethesda vorbei, das war das 4. Kapitel des Johannesevangeliums, jetzt bin ich im 5. Kapitel. Im 5. Kapitel des Johannesevangeliums ging er am Teich von Bethesda vorbei. Dort waren große Volksmengen. 2000 Menschen ergeben eine Volksmenge. In diesem großen geistlichen Krankenhaus am Schafstor lagen also Scharen von Menschen und warteten darauf, dass sich das Wasser bewegte. Gott hat schon immer einen Weg der göttlichen Heilung für Gläubige gehabt. Der Engel kam also herab und bewegte das Wasser. Jeder von euch weiß, was ein bewegtes Wasser ist. Die Strömung geht in die eine Richtung und der Wind weht in die andere. Es ist ein aufgewühltes Wasser. Und das war der Engel, der auf das Wasser kam und es aufwühlte. Und wer zuerst mit Glauben hineinstieg, nahm die Kraft aus dem Wasser und wurde geheilt. Jesus ging durch diese Gruppe von Menschen hindurch und er wusste, wo ein bestimmter Mann lag, der seit 38 Jahren ein Leiden hatte. Wahrscheinlich hatte er ein Prostataleiden oder so etwas. Es führte nicht zu seinem Tod. Es war eine Behinderung. Er hatte es seit 38 Jahren. Und er ging zu ihm hin und sagte, »Willst du gesund werden?« Warum hatte er es nicht zu den Lahmen, den Krüppeln, den Blinden oder den Gebrechlichen gesagt? Auch sie waren dort drinnen und auch Babys mit aufgedunsenen Köpfen. Die Bibel sagt, sie waren lahm, blind, verkrüppelt. Dieser Mann konnte gehen. Er sagte, wenn ich hinuntersteige, geht jemand vor mir. Doch denkt daran, er wusste, dass dieser Mann dort war. Versteht ihr das? Und er sprach, nimm dein Bett und geh in dein Haus. Daran gab es keinen Zweifel. Er ging weiter, denn er wusste, dass er es tun würde. Sie fanden ihn, wie er sein Bett getragen hat, und das am Sabbat. Er wurde vorgeladen. So würde es auch heute Abend sein. Ein Bruder ruft, Bruder Branham, ich möchte den Heiligen Geist. Wenn heute Abend jemand, Gott segne dich, Bruder, auf dass du ihn empfängst. Wenn heute Abend ein Mann von einem Prostataleiden geheilt werden würde und er könnte beweisen, dass er geheilt wurde und er wüsste in seinem Inneren, dass er geheilt wurde, was denkt ihr, was morgen geschehen würde? Jemand würde sagen, ich kenne jemanden, der dort an der Ecke sitzt, ich weiß, wo eine verkrüppelte Person ist, ich weiß, wo dies oder jenes ist, gehe hin und heile sie. Seht ihr, das ist derselbe Teufel. Jesus wurde befragt, hört, was er in Johannes 5,19 sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, und wahrlich bedeutet absolut, ich sage euch, der Sohn kann nichts aus sich selbst heraus tun, sondern nur das, was er den Vater tun sieht, und das tut auch der Sohn. Seht ihr, er hat nie etwas getan, bevor der Vater es ihm in einer Vision gezeigt hat. Das machte ihn zum Gottpropheten. Und heute ist er immer noch derselbe, derselbe Gottprophet, derselbe Heilige Geist, der unter den Menschen wohnt. Wir haben ihn empfangen in der Form der Taufe. Wir haben ihn empfangen, indem wir füreinander gebetet haben. Wir haben gesehen, wie er in anderen Sprachen gesprochen hat. Wir haben gesehen, wie er sie auslegt. Wir haben gesehen, wie er diese großen Zeichen des Tages tat. Und jetzt bewegen wir uns auf etwas anderes zu. Wir hatten viele Nachahmungen, davon hatten wir eine Menge, aber das schmälert nicht die biblische Wahrheit. Er ist immer noch derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist immer noch Jesus Christus. Er ist der Sohn Gottes. Er ist lebendig für immer und ewig. Er sagte, eine kleine Weile und die Welt, das ist der Kosmos, die Weltordnung, die gewöhnliche konfessionelle Gruppe. Sie wird mich nicht mehr sehen. Doch ihr werdet mich sehen, denn ich, und ich ist ein Personalpronomen, ich werde bei euch sein, ja in euch sein, bis zum Ende der Welt, bis zum Abschluss. Ich selbst werde in euch sein und dieselben Werke wirken, die ich getan habe, bis zum Abschluss, bis zur Endzeit. Derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Gott helfe uns, das zu glauben. Ich möchte euch eine Frage stellen, wenn er heute Abend hier in unserer Mitte erscheinen wird. Nun, ich möchte, dass ihr wisst, dass es so etwas wie einen göttlichen Heiler nicht gibt, genauso wenig, wie es heute auf Erden einen göttlichen Retter gibt. Er ist hier in Form des Heiligen Geistes und er ist nur hier, um zu bestätigen, was er bereits verheißen hat. Er ist hier und bringt sein Wort zum Ausdruck. Als er das erste Mal kam, bewies er durch das, was er tat, dass er der Messias war. Das bewies, dass er der Messias war. Er sagte, wie es in den Tagen Noahs und in den Tagen Lots war. In den Tagen Noahs kam das Wasser, in den Tagen Lots kam das Feuer. Wonach halten wir jetzt Ausschau? Nach Feuer. Seht, wie er sich kundgetan hat. Er kam herab, da unten in Sodom war Lot, das lauwarme Gemeindemitglied, halb abgefallen. Und da waren drei Engel, die vom Himmel kamen und zuerst zu Abraham gingen, der die aus Sodom herausgerufene Gruppe repräsentierte, die bereits herausgerufen worden war. Und zwei der Engel gingen hinunter nach Sodom und predigten, sie vollbrachten nicht sehr viele Wunder, wie ein heutiger Billy Graham. Aber er gab sich als ein Diener Gottes zu erkennen, und gleich nachdem Lot herauskam, die Lauwarmen verließen die Stadt, zerstörte Feuer den Ort. Doch beachtet, wie derjenige war, der bei Abraham blieb. Gebt acht! Abraham war 100 Jahre alt und Sarah war 90. 25 Jahre lang hatten sie an die Verheißung eines kommenden Sohnes geglaubt und daran festgehalten. Zu denen kommt er, zu denen, die glauben und an der Verheißung festhalten. Seht, die beiden gingen hinunter. Derjenige, der bei Abraham blieb, gab sich zu erkennen. Er saß mit dem Rücken zum Zelt. Denkt daran, dass er ein oder zwei Tage zuvor noch Abram hieß und Sarah hieß Sarai. Jetzt heißt sie Sarah und er heißt Abraham. Beachtet ihn, er nannte ihn nicht bei seinem vorigen Namen, sondern bei seinem ein oder zwei Tage zuvor gegebenen Namen. Abraham. Wo ist deine Frau Sarah? Sarah, Prinzessin. Er sagte, sie ist im Zelt, hinter dir. Er war mit dem Rücken zum Zelt und er sagte, Abraham, ich werde dich besuchen, gemäß der Verheißung, die er ihm gegeben hatte. Seht ihr, wer er war? Und er sagte, Sarah, deine Frau, wird dieses Kind haben. Und Sarah war im Zelt hinter ihm, so bezeichnet es die Bibel. Sie war hinter ihm im Zelt. Sie lachte in sich hinein. Und der Engel sagte, warum hat Sarah gelacht? Seht ihr? Warum hat Sarah gelacht? Er wusste, was sie im Zelt tat, hinter ihm. Seht ihr, was ich meine? Und als Abraham hinausging und ihn hinausführte und er seines Weges ging, da sagte Abraham, dass er mit Gott, Elohim, sprach. Mit wem? Elohim, der Allgenügende. Wofür war dies ein Zeichen? Was hat Jesus gesagt? Wie es in den Tagen Lots war, so wird es auch beim Kommen des Menschensohnes sein. Jemand sagte zu mir, Bruder Brenham, du glaubst doch nicht, dass das Gott war, oder? Die Bibel sagt, dass es Gott war, und das ist alles, was ich weiß. Er sagte, dass es Gott war. Wofür war es ein Zeichen, dass Gott in den letzten Tagen, bevor die Welt zerstört wird, in der herausgerufenen Gruppe erscheinen wird, dass Gott sich in menschlichem Fleisch unter seinem Volk zu erkennen geben wird? Hier ist er, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Die Frage ist nicht, ob er dich heilen wird oder nicht, die Frage ist, ob er lebt oder nicht. Wenn er lebt, dann hält er seine Verheißung. Wenn nicht, ist es nur eine erfundene Geschichte, die wir irgendwo gelesen haben, und das war's dann auch schon. Ich glaube, dass er heute Abend lebt und unter uns ist. Glaubt ihr das? Ich habe keine Uhr, meine Uhr ist defekt und ich weiß nicht, wie spät es ist. Kann mir jemand sagen, wie spät es ist? 15:10. Ich bin jetzt genau 45 Minuten zu spät. Das war keine Absicht von mir. Es tut mir leid. Verzeiht mir. Lass uns einen Moment die Häupter neigen. Ich stelle euch eine Frage. Wir könnten noch wochenlang bei diesem Thema der Schrift verbleiben. Es geht um die Identifikation, dass Jesus hier ist. Meine Herren, wir wollen Jesus sehen. Und er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wenn ihr ihn heute Abend sehen könntet, wie er in unsere Mitte kommt und hier genau die gleichen Dinge tut, die er tat, als er in Galiläa wandelte, würdet ihr ihm glauben? Wenn ja, hebt die Hand und sagt, ich würde glauben, wenn ich doch nur sehen könnte, dass er dasselbe tut, was er damals getan hat. Unser himmlischer Vater, es ist eine so liebenswerte Zuhörerschaft, sie sind so empfänglich. Wir sind als Prediger so glücklich, Herr, Menschen zu sehen, die für das Evangelium empfänglich sind. Es bedeutet, dass ein Zeichen da ist, ein Brausen des Windes in der Luft. Es könnte das sein, wofür wir hier in Tucson gebetet haben, nämlich, dass wir eine große Erweckung erleben. Wir sind hier, um uns als deine Diener zu erkennen zu geben, als wahre Zeugen der Bibel. Wir wissen, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir wissen, dass diese Bibel die Gedanken Gottes an sein Volk zum Ausdruck bringt, denn ein Wort ist ein zum Ausdruck gebrachter Gedanke. Herr, in meinem Herzen bin ich davon bewegt, dass du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Möge der Heilige Geist heute Abend helfen, dieses Wort zum Ausdruck zu bringen, dass es zu einem lebendigen Gotteswort mitten unter uns wird, so dass wir sehen, dass Jesus lebt. Wenn das geschieht, Herr, glaube ich, dass die Menschen ihn annehmen werden. Diejenigen, die noch nicht gerettet sind, werden diesen wunderbaren Retter haben wollen, zu wissen, dass seine Verheißung nach 2000 Jahren noch genauso lebendig ist wie zu der Stunde, als er sie gab. Die Kranken werden geheilt, die Heiligen werden gesegnet sein. Wir spüren, dass die Erweckung, für die wir beten, kommen wird. Herr, weiter kann ein Mensch nicht gehen, als zu sagen, was du gesagt hast. Jetzt bitten wir dich, lieber Jesus, dass du kommst und uns heute Abend deine Gegenwart kundtust, damit wir alle wissen, dass du hier bist. Und es wird unsere Herzen erregen, Herr, wenn wir das wissen, während wir die Straße entlang gehen. Es wird uns allen zu denken geben, wenn wir das nächste Mal etwas Unrechtes tun oder über etwas Verkehrtes nachdenken. Denn wir wissen, dass du uns beobachtest, wir wissen, dass du hier bist. Wir wissen, dass es völlig unmöglich ist, Herr, dass dies ohne dich geschieht. Also beten wir, dass du es heute Abend gewährst. In Jesu Namen. Amen. Nun, wir verteilen jeden Tag Gebetskarten, denn wir können nicht alle auf einmal dran nehmen. Wir sind etwas spät dran. Ich glaube, dass wir um 10 Uhr schließen sollten. Wir werden einfach ein paar Gebetskarten aufrufen und für einige der Kranken beten und vielleicht wird der Heilige Geist etwas unter uns gewähren. Ich möchte, dass sich jede Person wirklich still verhält. Seid so ruhig, wie ihr nur sein könnt, bleibt an eurem Platz und dann denkt daran, betet. Also, mal sehen, wir fangen an irgendeiner Stelle an. Billy ist hier irgendwo, wenn ich nur sehen könnte, wo er sich befindet. Er hat die Gebetskarten verteilt. Ich weiß jedoch nicht, welche er ausgeteilt hat. Oh, er ist dort hinten im Schatten. Welche? A, von 1 bis 100. In Ordnung. Dann sollen 8 oder 10 aufstehen. A Nummer 1. Wer hat Gebetskarte A Nummer 1? Wenn du nicht aufstehen kannst, dann werden wir dich tragen. Wir werden dafür sorgen, dass du... A Nummer 1? Mal sehen, wo lang? Am besten hier entlang, denke ich. Oder hier entlang? In Ordnung. A Nummer 1, bitte dort entlang, Lady. A Nummer 2? Wer hat Nummer 2? Ich weiß, hier sind auch Spanier. Nummer 2, würdest du deine Hand hochhalten, damit wir sehen können, wo du bist? A Nummer 2, ein Gentleman dort hinten. Bitte komme hierhin, mein Herr. Nummer 3, wer die Gebetskarte Nummer 3 hat, würdest du bitte deine Hand heben? Eine Dame, würdest du bitte hierher kommen, Lady, wenn du möchtest? Nummer 3. 4. Wer hat Gebetskarte Nummer 4? Würdest du bitte deine Hand hochheben? Dieser Herr hier, genau hier. In Ordnung. Nummer 5. In Ordnung, hier drüben. 6. Wer hat Gebetskarte Nummer 6? Vielleicht sagt es jemand auf Spanisch. Ses, Gebetskarte Nummer 6. Schaut auf die Gebetskarte eures Nachbarn. Es könnte jemand sein, der taub ist und nicht hören kann. Sie würden ihre Gelegenheit verpassen. Wir wollen, dass für alle gebetet wird. Seht also nach, ob jemand eine Gebetskarte in der Hand hat. In Ordnung. 6. Vorhin sind einige fortgegangen. Vielleicht habe ich zu lange gepredigt oder besser gesagt zu lange geredet. Gepredigt habe ich nicht, aber sie könnten müde geworden sein. 6, 7, 7, bitte hebt eure Hand. 7, 8, 9, so ist es richtig, gut so. 9, 9, 9, Gebetskarte Nummer 9, ist es ein kleiner Junge? Hast du die Gebetskarte Nummer 9, Kleiner? 8, in Ordnung, das ist gut. Nummer 8, 9. Wenn ihr Gebetskarten erhaltet, nehmt sie nicht einfach so und kommt doch nicht herauf, denn dann nehmt ihr einer anderen Person den Platz weg, seht ihr? Du solltest dir deine eigene Gebetskarte besorgen, denn sonst kommt jemand und holt sich eine, gibt sie einer anderen Person und die steht auf und geht hinaus und dann verpasst jemand die Möglichkeit zu kommen. In Ordnung. Die Nummer 6 und die Nummer 9 fehlen. Wer kann das auf Spanisch sagen? Richtig laut. In Ordnung. Egal was das war, in Ordnung. Das ist fein. Wenn diese Gebetskarte hier ist, in Ordnung. Hat die Dame die Nummer 6 oder 9? Hast du Nummer 6? Gut, in Ordnung. 9. Wer hat die Gebetskarte 9? Jemand sagt, Sie sind gegangen. Sie sind gegangen, in Ordnung. Dann lasst uns hier anfangen. In Ordnung, wir beginnen die Gebetsreihe und fangen an. Also, und dann, wir sind ein bisschen in Eile, doch seid jetzt nicht nervös. Wir werden in etwa 10, 15 Minuten draußen sein. Aber ich möchte euch etwas fragen. Das ist fein, Brüder, wenn wir etwas mehr Platz hier hätten, wenn es euch möglich ist, vielen Dank. Der Bruder kam gerade und sagte mir, wir müssten nicht um 10 Uhr draußen sein. Also das ist fein. Nun, wir wollen die Leute nicht ermüden. Die Sache, um die es geht, soweit ich sehen kann, nun, wie viele von euch haben keine Gebetskarte und doch seid ihr krank? Hebt eure Hand, wer keine Gebetskarte hat. Oh, überall sind welche. Ihr braucht keine Gebetskarten haben, ihr müsst nur Glauben haben. Seht ihr? Eine Gebetskarte ist nur etwas, das man in der Hand hält. Es ist nur eine Karte mit einer Zahl darauf. Das ist alles. Eine Karte mit einer Nummer. 1, 2, 3 oder welche auch immer. Jeden Tag geben wir neue Karten aus, denn es kommen neue Leute herein. Mal fangen wir an der einen Stelle an und dann an einer anderen. Wie viele von euch waren schon einmal in einer solchen Versammlung? Lasst mal eure Hand sehen. Oh, ich dachte, ich stehe vor einer unbekannten Zuhörerschaft und dann rede ich über so etwas. Seht ihr? Nun, 2/3 der Anwesenden waren schon einmal in den Versammlungen. In Ordnung. Ihr versteht, wie wir es handhaben. Ich sehe zurzeit keine Person, von der ich sagen könnte, dass ich sie kenne. Ich kenne vielleicht einige von euch, aber von denen, die ich sehe, kenne ich niemanden. Mir kommt keine einzige Person bekannt vor. Ich weiß, dass meine Frau hier irgendwo ist und eine meiner Töchter, aber ich weiß nicht einmal, wo sie ist. Sie ist irgendwo hier. Und ich weiß, dass ich Bruder Fred Sothman, einen unserer Verwalter der Gemeinde in Indiana, vor einer Weile Amen sagen hörte. Aber mein himmlischer Vater weiß, dass ich nicht einmal diesen Mann sehen kann. Von hier aus ist es schwer zu sehen. Ich weiß nicht einmal, wo er ist. Ich sehe keinen, den ich kenne, keinen einzigen. Ihr in der Gebetsreihe, alle, die mich nicht kennen oder die wissen, dass ich euch nicht kenne, hebt eure Hand. In Ordnung. Ein großer Anteil von ihnen. Ich kenne sie nicht, sie kennen mich nicht. Ihr kennt mich nicht und ich kenne euch nicht. Jetzt geht es darum, ob Jesus Christus lebt. Das ist es, was wir wissen wollen. Seht ihr? Es gibt viele Dinge, die wir sagen könnten. Ja, ich fühle ihn in meinem Herzen. Die Leute sagen, das ist etwas anderes. Sie sagen viele Dinge. Sie sagen, das ist Psychologie. Aber wir wollen wissen, ob er wirklich lebt und sich schriftgemäß als derselbe gestern, heute und in Ewigkeit ausweist. Das ist es, was wir wissen wollen. Nun, hier ist das Wort Gottes. Ich halte es in meiner Hand. Es gibt keine Person, die ich erkennen kann, außer meinem Sohn und Bruder Toni, der hier unten sitzt, der Präsident der Geschäftsleute des vollen Evangeliums. Das sind die beiden einzigen Menschen, die ich sehe und die ich kenne. Die kleinen Sänger, die da am Ende sitzen, ich finde, sie haben das sehr gut gemacht. Ich glaube, das ist ihre Mutter, die dort sitzt. Ich bin mir da nicht sicher. Ist das richtig oder irre ich mich da? Nun, da irre ich mich. Also, ich weiß es nicht. Ist dies die Dame, die ich am Klavier gesehen habe? Ich habe neulich eine Dame gesehen, die so ähnlich aussah wie diese Dame hier, von der ich dachte, sie sei die Mutter. Dort ist sie, jawohl. Nun, man muss schon sagen, dass sie sich sehr ähnlich sehen, das stimmt. Ihr seht, ich kannte noch nicht einmal diese Dame. Nun stehe ich also hier, um mich herum und auch hinter mir sind Prediger, vor mir sind Christen, hier also stehen wir. Und ich behaupte, dass der biblische Beweis für Jesus Christus das prophetische Zeichen ist. So sagt es die Bibel. Er ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Und er hat verheißen, dass wenn wir an ihn glauben, wir die Werke, die er getan hat, auch tun werden. Ist das wahr? Wenn das die Wahrheit ist, sollte jeder Sünder hierhin zum Altar gehen und um Vergebung der Sünden bitten. Jeder Kranke sollte seine Heilung annehmen, genau da, wo er sich befindet. Denn in mir gibt es keine Tugendkraft. Ich bin ein Mensch. Hier ist euer Pastor. Er ist genauso wie ich. Wir sind nur Diener Christi. Aber wir sind hier. Nun, Sie sind Prediger. Ich bin kein besonders guter Prediger. Das wisst ihr inzwischen. Sie sind Geistliche, Lehrer und so weiter. Ich bin kein Prediger, denn ich habe keine Bildung und keine Schulung. Ich habe keine akademischen Abschlüsse, keinen Bachelor- oder Doktortitel oder so etwas. Ich habe das einfach nicht. Aber der Herr gab mir eine Gabe, weil ich ihn liebe, und er lässt mich auf diese Weise für ihn arbeiten. Wenn er sich hier offenbart, dass er hier ist, dieser Heilige Geist, den ihr empfangen habt, beweist, dass er hier ist. Pfingsten ist das Einzige, was das Christentum beweisen kann. Man kann es nicht durch Wissenschaft beweisen, man kann es durch nichts anderes beweisen als durch eine Pfingsterfahrung. Ihr Baptisten wisst das und ihr Methodisten und Presbyterianer und was immer ihr seid. Ihr wisst, dass man nur durch eine pfingstliche Erfahrung Gott beweisen kann. Das gilt für jeden Einzelnen. Es ist kein Beweis für die Organisation, es beweist den Einzelnen. Wie Jesus zu Petrus sagte, als dieser sagte, du bist Christus, der Sohn Gottes, da sagte er, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle können sie niemals niederreißen, sie können sie nicht überwältigen. Nun, wo ist es, diese Dame? Nun, wenn Jesus Christus beweist, dass er lebt, wie viele werden dann ihre Heilung annehmen, genau dort, wo ihr sitzt? Hebt einfach eure Hand und sagt, wenn er das genauso macht, wie er es hier getan hat, dann weiß ich, dass er lebt. Bruder Branham, ich habe dich reden gehört. Ich weiß, du bist nur ein kleiner, glatzköpfiger Prediger, der da steht, und ich weiß, dass du nichts vermagst. Aber ich weiß, wenn du die Wahrheit gesagt hast, wird Gott sie mit Sicherheit bezeugen. Er ist verpflichtet, das zu tun. Nun, ich habe von ihm gesprochen. Nun möge er sprechen, dass ich euch die Wahrheit gesagt habe. Wenn es nicht die Wahrheit ist, dann ist es nicht die Wahrheit. Wenn es die Wahrheit ist, dann nehmt sie an. Die Dame hier, ich habe sie noch nie gesehen. Sie hat vor ein paar Minuten die Hand gehoben und gesagt, dass wir uns nicht kennen. Vielleicht hat sie irgendwo von mir gehört, in der Zeitung, in einer Zeitschrift oder sie hat mich in einer Versammlung gesehen. Das Einzige, das ich über diese Frau weiß, ist, dass ich sie wahrscheinlich noch nie zuvor im Leben getroffen habe. Sie steht hier als eine mir völlig fremde Person. Nun, das ist hier genau das, worüber ich vorhin gesprochen habe. Hier begegnen sich ein Mann und eine Frau zum ersten Mal, wie im 4. Kapitel des Johannesevangeliums, als unser Herr Jesus Christus die Frau am Brunnen traf. Es ist ein Bild, genauso wie es in der Bibel dargestellt wird. Jesus kannte sie nicht, sie kannte Jesus nicht. Sie fragte ihn und er bat sie um einen Schluck Wasser. Als der Vater ihm dann offenbarte, was ihr Problem war, erkannte sie schnell, dass dies mehr als ein gewöhnlicher Mann war. Nun, Lady, ich kenne dich nicht und weiß absolut nichts über dich. Doch ich rede einfach zu dir, weil du ja die erste Person bist, um den Geist des Herrn zu erfassen. Und jetzt erkenne ich, dass du eine Gläubige bist, ich meine eine christliche Gläubige, keine Mitläuferin. Denn sofort, als ich mich dir zuwandte, erfolgte durch deinen Geist ein Vibrieren des Willkommens. Seht ihr? Ich weiß, dass sie eine Christin ist, seht ihr? Sie könnte eine Heuchlerin sein, sie könnte alles Mögliche sein, sie könnte eine Betrügerin sein, die dort steht. Woher sollte ich das wissen? Ich habe sie noch nie in meinem Leben gesehen. Aber wenn sich das wiederholt, dass er weiß, wo dein Problem ist, wenn er weiß, weswegen du hier bist, es könnte eine Krankheit sein, es könnten finanzielle Probleme sein, es könnten häusliche Probleme sein, ich weiß es nicht, er aber weiß es. Denn wenn er mir durch seine Gegenwart etwas offenbart und meine Gedanken und Lippen und alles in der Weise übernimmt, dass er dir sagt, weswegen du hier bist, dann weißt du, ob es die Wahrheit ist oder nicht, nicht wahr? Du wirst es wissen, ob es die Wahrheit ist oder nicht. Wie viele würden es glauben? Seht ihr? Nun, hier bin ich, ebenfalls mit erhobenen Händen. Ich habe sie noch nie in meinem Leben gesehen, soweit ich weiß. Ich habe sie noch nie in meinem Leben gesehen. Wir sind einander völlig fremd. Nun, wenn der Heilige Geist dieser Frau etwas über sie offenbaren kann, etwas, das sie getan hat, wie damals der Frau am Brunnen, oder etwas, das sie hätte tun sollen und nicht getan hat, irgendeine Schwierigkeit, die sie hatte, oder etwas, das sie auf dem Herzen liegt, etwas, das sie sich wünscht oder so etwas, dann muss es von einer übernatürlichen Kraft kommen. Wie viele wissen das? Nun, ihr könnt euch auf die Seite der Pharisäer stellen und sagen, das ist der Teufel. Oder ihr könnt euch auf die Seite der Gläubigen stellen und sagen, das ist Gott. Es hängt also von euch ab. Die Entscheidung liegt bei euch. Nun möge der Heilige Geist reden. Ihr, die ihr die Mikrofone bedient, gebt acht. Manchmal, wenn die Salbung herabkommt, weiß ich nicht, wie laut ich spreche. Seht ihr, in welcher Lage ich mich jetzt befinde? Ich muss zu diesem Wort stehen, denn ich habe erklärt, dass es die Wahrheit ist. Jetzt muss ich mich darauf verlassen, dass auch Gott erklärt, dass es die Wahrheit ist, genau hier vor diesen Menschen. Ich habe es vor einer halben Million Menschen getan, vielmehr tat Gott es, in Bombay, Indien, vor 250.000. In Südafrika auf der Rennbahn haben 30.000 Einheimische Christus angenommen und 25.000, die in Baren und so weiter dalagen, standen zur gleichen Zeit auf und gingen davon. Das waren Götzenanbeter. Was sollte das bei einer wiedergeborenen Gruppe bewirken, die an Gott glaubt und darauf wartet, dass so etwas geschieht? 25.000 Wunder geschahen auf einmal. Das war alles, was sie sehen wollten. Es geschah, sobald es erfolgt war. Was sollte das bei uns bewirken? Nun, meine Schwester, wir sind zwei Menschen, die vielleicht in verschiedenen Teilen der Welt geboren wurden und sich jetzt zum ersten Mal hier treffen. Ich möchte einfach zu dir reden, wenn er mir das offenbaren will, denn wir warten alle darauf, was geschieht. Er muss es sein, denn ich kenne dich nicht. Ich habe dich noch nie gesehen, aber Gott kennt dich. Nun aber, wenn die Versammlung, wer hat dieses Licht, dieses Bild des Engels des Herrn zuvor gesehen? Wie viele haben es schon gesehen? Nun gut, hier ist es, genau hier, zwischen mir und der Frau, gerade jetzt. Könnt ihr es nicht sehen? Es bewegt sich zu ihr. Seht ihr es? Die Frau schaut darauf. Die Frau hat Komplikationen. Mit ihr ist vieles nicht in Ordnung. Eines ihrer Hauptprobleme ist ein Gallenblasenleiden. Das stimmt. Wenn das stimmt, dann hebe deine Hand. Glaubt ihr nun, dass er gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist? Ist er das nicht? Glaubt ihr das, Brüder? Ich habe immer wieder das Gefühl, dass jemand sagt, das hatte er erraten. Ich habe es nicht erraten. Seht, ihr könnt euch jetzt nicht verbergen. Der Heilige Geist ist hier. Was ihr denkt, das werde ich wahrnehmen. Jesus erkannte ihre Gedanken, versteht ihr? Ich bin nicht Jesus, aber er ist hier bei uns, seht ihr? Hier, ich kenne dich nicht. Wenn Jesus mir sagen würde, wer du bist, dann sollte die Frage für immer geklärt sein. Ist es nicht so? Frau Heinemann, gehe deinen Weg. Du bist geheilt. Jesus Christus macht dich gesund. Amen. Glaubt ihr jetzt? Ihr fragt, der Name der Frau? Nun, hat er nicht Simon gesagt, wie er hieß und wer sein Vater war? Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Glaubt ihr das? Wie geht es dir, Sir? Hier ist ein Mann, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ich nehme an, wir sind einander fremd. Das stimmt. Damit die Leute wissen, dass wir uns nicht kennen, hebe bitte deine Hand. Ich habe den Mann noch nie gesehen. Er sieht aus, als sei er ziemlich gesund. Ich kenne den Mann nicht. Ich habe ihn noch nie gesehen. Gott weiß alles über ihn. Wenn er krank wäre und ich ihn heilen könnte, wäre ich dann nicht eine schlimme Person, wenn ich ihn nicht heilen würde? Doch ich könnte ihn nicht heilen, denn ich kann nicht tun, was Christus bereits getan hat. Er ist bereits geheilt, wenn er krank ist. Wenn Jesus hier stünde und diesen Anzug anhätte, den er mir gegeben hat, könnte er dich nicht heilen. Er würde dir sagen, dass er es bereits getan hat. Er wurde für unsere Übertretungen verwundet, mit seinen Striemen. Er würde dich fragen, ob du es glaubst. Aber er könnte sich zu erkennen geben, dass er gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist, und genau das tut er auch. Seht ihr, das stimmt. Also, hier ist ein Mann, die andere Person war eine Frau. Ich habe ihn noch nie gesehen, bin ihm noch nie begegnet. Wir sind einander fremd hier auf Erden. Nun, Sir, wenn der große Heilige Geist, du bist dir jetzt dessen bewusst, dass gerade in diesem Moment etwas passiert, nicht wahr? Das Licht ließ sich direkt über dem Mann nieder. Ihr könnt ihn gerne fragen. Ich möchte, dass du das weißt. Vor einer Sekunde kam ein wirklich liebliches, demütiges Gefühl über dich. Ist das so? Hebe deine Hand, wenn das so ist. Seht ihr? Ich sehe es direkt vor mir, dort. In Ordnung. Der Mann kann mit seinen Ohren nicht so gut hören, aber es ist etwas Ernstes mit ihm passiert. Er wurde wegen eines Bruches operiert. Du möchtest, dass ich dafür bete. Wenn das stimmt, hebe deine Hand. In Ordnung. Stimmt das? Glaubst du das? Seht ihr, diese Dinge kann man nicht erraten. Sie sind wahr. Hier, er hat etwas auf dem Herzen. Ihr wollt glauben, ob es Gott ist oder nicht. Du hast etwas anderes auf dem Herzen, etwas, nach dem du dich sehnst. Hier draußen in der Zuhörerschaft sitzt jemand, der auch leidet. Es ist deine Frau, das stimmt. Sie hat Komplikationen, fühlt sich elend und leidet, gerade jetzt. Ist das nicht so? In Ordnung, Schwester, auch du bist geheilt. Geht beide nach Hause, Jesus Christus macht euch gesund. Geht euren Weg und freut euch. Dankt Gott, ihr seid geheilt, seid gesegnet. Glaubt jetzt, habt Glauben, zweifelt nicht, glaubt. Alle Dinge sind denen möglich, die glauben, seht ihr? Ich kann nicht heilen, ich bin kein Heiler, aber Jesus Christus beweist sich selbst, dass er bei euch ist. Diese indianisch oder mexikanisch aussehende Dame da vorne, die mich gerade anschaut, leidet unter hohem Blutdruck. Glaubst du an Jesus Christus? Ich kenne dich nicht, ich habe dich noch nie gesehen, stimmt das? Aber du hast dort gesessen und du hast es geglaubt, stimmt's? Wenn das so ist, wenn du unter hohem Blutdruck leidest, dann stehe auf, Jesus Christus hat dich geheilt. Was ist da passiert? Ihr sagt, Bruder Brenham, das ist doch nicht schriftgemäß. Doch, das ist es. Eine Frau hat sein Gewand berührt. Ist das wahr? Wie viele von euch Predigern und von euch allen glauben, dass die Bibel sagt, er ist jetzt ein Hohepriester, der mit unseren Schwächen mitfühlen kann? Stimmt das? Wie wisst ihr, dass ihr ihn berührt habt? Weil er genauso gehandelt hat, wie er es gestern getan hat. Amen. Das macht ihn zu demselben gestern, heute und in Ewigkeit. Die arme kleine Frau, die da sitzt, seht, es war ihr Glaube. Einmal ging eine Frau durch eine Menschenmenge und berührte sein Gewand, denn sie sagte sich, ich glaube, dass dieser Mann wahrhaftig ist, ich glaube, dass er der Sohn Gottes ist. Und wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühren kann, werde ich geheilt werden. Wie viele kennen diese Geschichte? Die Bibel sagt im Neuen Testament im Buch Hebräer, dass er ein Hohepriester ist, der gerade jetzt durch das Fühlen unserer Schwachheiten berührt werden kann. Woher wissen wir, dass wir ihn berührt haben? Weil er genauso handelt, wie er es gestern getan hat. Ihr wisst, dass die Frau nicht mich berührt hat, sie ist etwa 10 Meter von mir entfernt. Doch sie berührte den Hohepriester, mit dem wir in Verbindung stehen. Seht ihr? Jeder von euch kann das tun, wenn ihr nur glaubt. Amen. Seht ihr, dass er derselbe ist? Ihr könnt die kleine Frau fragen. Ich habe sie noch nie gesehen. Ich kenne sie nicht. Sie ist einfach eine Frau, die da sitzt. Entschuldigung, wir kennen uns nicht, aber Jesus Christus kennt uns beide. Glaubst du, dass er mir etwas offenbaren kann, was du getan hast, etwas, wonach du dich sehnst? Würde es dich dazu bringen, dass du erkennst, denn ich bin nur dein Bruder und könnte es nicht wissen, es müsste von irgendeiner Kraft kommen, und dass du glaubst, dass es Jesus Christus ist? Du würdest es glauben. Ich glaube dir das, weil du eine Christin bist. In Ordnung, glaube mir jetzt. Werden die Zuhörer nun von ganzem Herzen glauben? Glaubt ihr, dass es diese Stunde ist, in der wir leben, in der gerade jetzt diese Dinge geschehen sollen? Denkt daran. Das war das letzte Zeichen, das Israel hatte, bevor es, was genommen wurde, wurde genommen, was übrig war, war übrig. Das war das letzte Zeichen, kurz bevor das Feuer fiel. Stimmt das? Wir hatten Zeichen, Wunder, Heiligung, die Taufe mit dem Heiligen Geist, Zungenrede, göttliche Heilung. Aber was war das letzte Zeichen, bevor Sodom verbrannt wurde? Genau das, was ihr heute Abend seht. Gott offenbart sich im menschlichen Fleisch und kennt das Geheimnis des Herzens. Jesus Christus hat das so gesagt. Wie es in den Tagen Sodoms war, so wird es auch beim Kommen des Menschensohnes sein. Sag mal, du schaust die Frau an, du liest ihre Gedanken. Dann wende ich ihr halt den Rücken zu, seht ihr? Meint nicht, dass ich nicht mitbekomme, was ihr denkt, denn das tue ich. In Ordnung. Dame, komm jetzt einfach hier hoch, damit ich aufschaue und nichts von einer anderen Person erfasse. Nun, wir sind uns völlig fremd, aber wenn Jesus Christus mir offenbaren kann, was dein Problem ist, wirst du es glauben? Wenn ja, dann hebe deine Hand. Ich sehe, du bist sehr nervös, das stimmt, und besonders am späten Nachmittag, wenn du müde und erschöpft bist, scheint alles seltsam für dich zu sein. Du leidest auch an Arthritis. Wenn das so ist, dann winke mit der Hand, das stimmt. Und ich habe bemerkt, wenn du versuchst, aus dem Bett aufzustehen, gehst du sehr langsam, wenn du morgens aufstehst. Es fällt dir zu dieser Zeit sehr schwer. Das ist wahr. Etwas Seltsames. Ich sehe einen Mann, einen jungen Mann, der hier erscheint. Es ist dein Sohn und er leidet an einer Geisteskrankheit. Und diese Geisteskrankheit wurde durch ein familiäres Problem verursacht. Das ist so, spricht der Herr. Das ist wahr. Ist es nicht so? Glaubst du jetzt? Dann geh und finde es so, wie du es glaubst. Gott sei mit dir. Hab Vertrauen und Glaube, es wird alles gut werden. Glaub dir von ganzem Herzen, sicher. Er weiß alles über euch. Wie geht es dir, Sir? Wir sind einander fremd, nehme ich an. Der Herr Jesus kennt uns beide. Wir sind zwei Männer, die sich hier zum ersten Mal im Leben begegnen. Aber es ist jemand hier. Ich zittere, das ist nur Schwäche, seht ihr? Ich habe eine Stunde oder länger gesprochen, das hat mir nichts ausgemacht. Aber eine einzige Vision, die bewirkt es, seht ihr? Wie viele verstehen das? Daniel sah eine Vision und hatte viele Tage lang Probleme mit seinem Kopf. Jesus predigte den ganzen Abend und so weiter, aber als eine kleine Frau sein Gewand berührte, sagte er, »Ich erkenne, dass Tugend von mir gewichen ist. Stimmt das? Das ist Stärke. Und wenn das dem Sohn Gottes widerfahren ist, was ist dann mit mir, einem Sünder? Seht ihr?« Es bewirkt etwas. Ehrlich gesagt, die ganze Zuhörerschaft wird jetzt wie ein Nebel, seht ihr? Ich kenne dich nicht, aber Gott kennt dich. Doch wenn er mir offenbaren wird, was in deinem Herzen ist, denn Jesus erkannte ihre Gedanken, er kennt dein Herz. Wenn er dir offenbaren kann, wonach du dich sehnst, glaubst du dann, dass du es empfangen wirst? Wie viele von euch anderen glauben, dass ihr es empfangen werdet? Das sollte genügen, wenn ihr daran glaubt. Etwas an deinem Arm zeigt, dass du hohen Blutdruck hast, das stimmt. Aber der hat eine Ursache und die Ursache liegt in einem Kropf. Ja, das stimmt. Glaubst du, dass ich sein Prophet bin oder besser gesagt sein Diener? Glaubst du, dass er dich kennt? Du willst für eine gute Sache geheilt werden. Du willst Missionar werden. Dein Einsatz wird in Mittelamerika sein. Ist das richtig? Herr Ogum, glaube ganz fest, glaube von ganzem Herzen. Geh und empfange deine Heilung. Jesus Christus wird dich gesund machen. Glaubt ihr? Wie viele glauben, dass Jesus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit? Glaubt ihr, dass er hier ist? Ich will euch noch eine weitere Schriftstelle geben. Jesus sagte, gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, wer da nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Stimmt das? In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden mit neuen Zungen reden, und wenn sie Schlangen aufheben oder tödliche Dinge trinken, wird es ihnen nicht schaden. Wenn sie den Kranken die Hände auflegen, so werden sie genesen. Wie viele wissen, dass das wahr ist? Was waren seine letzten Worte, die über seine Lippen kamen, als er hinaufgenommen wurde? Wenn sie den Kranken die Hände auflegen, werden sie genesen. Stimmt das? Glaubt ihr das? Wie viele Gläubige sind hier drin? Mal sehen. In Ordnung. Wenn ihr nun das Wunder Gottes sehen wollt, dann glaubt, dass das, was ich euch sage und was ihr habt geschehen sehen, Jesus Christus ist. Und dann legt euch einander die Hände auf. Legt euch einfach einander die Hände auf. Egal, was nicht in Ordnung ist, legt einfach eure Hände auf jemanden, der neben euch ist. Seht ihr, das gilt nicht nur für mich, es geht um euch. Es heißt nicht, dass diese Zeichen nur William Branham folgen werden, es heißt, sie werden denen folgen, die glauben, wenn sie den Kranken die Hände auflegen. Seid ihr nun überzeugt, dass Jesus lebt und unter uns ist? Sagt Amen. Er, der die Verheißung gegeben hat, ist hier. Betet nun für die Person, auf die ihr eure Hände gelegt habt. Betet für sie. Betet nicht für euch selbst. Betet für sie, weil sie für euch beten. Seht ihr? Ihr wisst, dass er hier ist. Er hat die Verheißung gegeben. Und wenn er hier vor den Menschen steht und es bestätigt und beweist, dass es wahr ist, dann glaubt es von ganzem Herzen. Jetzt werde ich für euch alle beten. Und während ihr füreinander betet, lasst uns jetzt von ganzem Herzen glauben. Unser himmlischer Vater, unsere Herzen sind wirklich ergriffen. Du bist heute Abend hier. Kein Ort ist zu bescheiden, kein Ort zu groß, kein Ort zu weit. Dort wirst du zu deinen glaubenden Kindern kommen. O großer Gott des Himmels, du hast Jesus Christus in der Form des Heiligen Geistes gesandt, der jetzt hier ist und sich selbst als derselbe gestern, heute und in Ewigkeit identifiziert, und die Kinder glauben es. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, du hast dein Wort bestätigt. Nun, hier sind viele Kranke, sie sind ergriffen, sie sind glücklich. Diese gläubigen Kinder haben ihre Hände auf ihren kranken Bruder oder ihre kranke Schwester gelegt. Sie glauben, sie beten für ihn oder sie. Gott, du hast die Verheißung gegeben, es ist dein Wort. Als dein Diener bringe ich diesen Gottesdienst dahin, dass wir als Gläubige kommen, um den Teufel herauszufordern, denn er hat uns so sehr getäuscht, wie er es nur kann. Wir glauben, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, und dass er lebt und heute Abend hier bei uns ist. Und wir folgen seinen Geboten, indem wir uns einander die Hände auflegen. Satan, lass sie los, komm aus ihnen heraus, im Namen von Jesus Christus. Lass diese Menschen los, zur Verherrlichung Gottes. Lass sie los, Satan. Wir gebieten dir bei der Gegenwart Jesu Christi, dem lebendigen, dem auferstandenen Sohn Gottes, lass sie frei und komm aus ihnen heraus, zur Ehre Gottes, im Namen Jesu Christi. Jede Person hier, die spürt, dass Jesus Christus sein Wort gehalten hat, dass er in unsere Mitte gekommen ist, dass er hier ist, weil er verheißen hat, hier zu sein. Er ist hier und hat sich zu erkennen gegeben. Er ist derselbe Herr Jesus, der in Galiläa gewandelt ist, und du glaubst, dass er sein Wort hält. Und weil sich jemand, ein Gläubiger, mit dir verbunden hat, indem er dir die Hände aufgelegt hat, um sich mit dem Wort Gottes zu identifizieren, dass du jetzt geheilt bist. Du verweigerst Satan, dich weiter festzuhalten. Dein Glaube kommt hervor, und du glaubst, dass Gott hier ist, um sein Wort zu halten. Dann steh auf und nimm deine Heilung an. Alle, die es glauben, erhebt euch, gesegnet sei der Name des Herrn, erhebt eure Hände und preist ihn jetzt, ihr seid geheilt im Namen Jesu Christi.